Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Einen wunderschönen guten Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Voll verpixelt. Natürlich dieses Mal, wie jedes Mal dabei, der umwerfende Felix T. Vogel.
Und der eloquente Johannes Repp.
Vielen Dank, vielen Dank. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer Spezialfolge, kann man fast sagen. Denn Kernthema der heutigen Folge wird natürlich die Gamescom sein, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden hat. Viele Games, viele Sachen, viel Gedöns, viel Zeug, über das man reden kann. Aber erst reden wir über was anderes. Felix, was hast du zuletzt gezockt?
Zuletzt gezockt habe ich Star Wars Battlefront 2. Nicht die EA-Version, die neue Version, sondern die von 2005? Ich glaube 5. 1 und 2 kamen ein Jahr nacheinander raus. Auch interessant. 2004 und 2005, glaube ich.
Ja, das war mal eine Zeit lang so, dass dann Sachen immer so im Einjahresrhythmus rausgekommen sind. Das war ja bei den Herr der Ringe-Filmen genauso.
Ja, auf jeden Fall echt heftig. Immer noch ein super gutes Spiel. Macht sehr viel Spaß. So shootertechnisch ganz toll, aber natürlich technisch einfach sehr alt inzwischen. Macht Spaß. Und, was hast du gespielt?
Ich habe eigentlich Valheim zuletzt gespielt, aber da möchte ich gerne detaillierter drüber reden, haben heute die Zeit nicht vor. Ich habe davor Spore gespielt und habe sogar ein Easter Egg gefunden.
Du bist also in den Valheim-Sumpf hineingewartet?
Nee, im Sumpf sind wir noch nicht.
Im Sumpf, okay, im Sumpf seid ihr noch nicht.
Wir steuern jetzt stark drauf zu.
Sehr gut, da bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen dazu.
Ja, Spore. Ich habe so Spore aufgemacht und dachte mir so, spiele ich jetzt meine aktuelle Zivilisation weiter oder mache ich eine neue? Und während ich so überlegt habe, habe ich so die Maus hin und her bewegt, habe ein bisschen mehr geklickt, was man so manchmal macht. Ne? Und du hast ja, das Hauptmenü von Spore, wo du deine ganzen Welten hast, ist ja wie so eine Galaxie. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ob du das noch im Kopf hast. Dann sind ja diese ganzen einzelnen Planeten, dann wird dir angezeigt, auf welchem Planet deine letzte Zivilisation war, dann kannst du da draufklicken und so weiter und so fort. Und diese Galaxie kannst du rotieren, damit du halt auch auf deine Planeten besser eine Sicht hast und so.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und ich hab's aus Versehen schnell rotiert und dann fliegt aus der Mitte der Galaxie fliegen da so ganz viele Porträtfotos raus. Ich nehme mal an, das sind die Entwickler. Das ist ein sehr cooles Easter Egg.
Ja, das ist hammergeil. Das war eins der ersten Easter Eggs, die ich auch wirklich einfach selbst entdeckt habe in ihren Videospielen und das auch so wahrgenommen habe als Easter Egg, weil es halt offensichtlich einfach ist. Aber es ist halt so. Man kann ja die Galaxie, das ist ja eine Spiralgalaxie, wie auch unsere Milchstraße, und man kann die so drehen und dadurch es ergibt irgendwie Sinn, sie zu drehen, aber was passiert dann? Natürlich ein Easter Egg. Es ist so lustig.
Es ist sehr witzig.
Ich glaube, das haben tatsächlich nur wenig Leute entdeckt.
Das weiß ich gar nicht. Also, gut. Im Hauptmenü hängt man eher weniger rum bei irgendwelchen Spielen, ne?
Eben. Deswegen, so, das Hauptmenü, man denkt so, da ist nichts und dann ab ins Spiel.
Ich wüsste gar nicht, was das erste Easter Egg war, was ich in irgendwelchen Videospielen entdeckt habe. Da müsste ich drüber nachdenken. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber.
Ich glaube, viele hat man auch einfach als Kind entdeckt und wusste nicht, dass es Easter Eggs sind, sondern man dachte einfach, es wäre ein normaler Teil des Spiels.
Kommt drauf an. Bei manchen Sachen denkst du dir schon, ach, das kenne ich aus dem Spiel oder das kenne ich aus der Serie oder das ist ein Foto, das gehört überhaupt nicht hin oder sowas.
Da eins meiner ersten Videospiele, in das ich tiefer reingetaucht bin, Pokémon Blatt Grün und Feuerrot waren, da habe ich halt nicht realisiert, warte mal, dass es jetzt hier Gameboys im Universum gibt und der Spielecharakter eine Wii hat. War es eine Wii damals? Nee, ich glaube, es war tatsächlich ein Gamecube. Das habe ich einfach gedacht, okay, das ist einfach nur Selbstpromo. Ja. Aber es ist im weitesten Sinne ein Easter Egg irgendwie. Und dass es so eine Spieleentwicklerfirma gibt, Game Freak, die in Prismania City ihren Hauptsitz hat, die natürlich die Entwickler von Pokémon sind. Als Kind fand ich es nur weird, um ehrlich zu sein.
Hast du
und cool.
Hast du gestern meine Sprachmemo noch gehört?
Welche? Wir haben uns gestern
mit dem wo fängt das Easter Egg an und wo ist es noch detailverliebt? Also detailverliebt ist ja auch Easter Egg.
Warte mal, nee, dann habe ich die habe ich nicht gehört, glaube ich.
Ich habe da, gut, jetzt kommen wir wieder voll vom Gaming weg, ne? Ich habe da Breaking Bad und Better Call Saul als Beispiel rangenommen, weil Vince Gilligan, also der Regisseur, ja jemand ist, der da hat das schon eine Bedeutung für die Story, wie sich einer die Schuhe zubindet.
Ja, die habe ich tatsächlich, hättest du mich jetzt nicht drauf hingewiesen. Ich habe die tatsächlich nicht angehört, die werden untergegangen. Ich
mag das Äquivalent gibt's ja auch bei diversen Spielen. Und da frage ich mich halt, wo verschwimmt diese Grenze zwischen Spielinhalt, zwischen normaler Story und Easter Egg? Wo fängt das Easter Egg an? Wo hört das Easter Egg auf? Wo geht dieser Bereich los?
Ich finde, das ist ab dem Punkt eine Hommage, wo es nicht mehr voneinander zu trennen ist.
Inwiefern?
Na, ab dem Punkt nutzt du das ja, also du referenzierst ja eine popkulturelle Sache oder so, nutzt sie aber gleichzeitig für deine Story. Ab dem Punkt würde ich sagen, ist es eine Hommage. Kann es eine Hommage sein. Mhm. Kann auch einfach nur quasi ein Easter Egg sein, das aber auch zur Story gehört. Ich würde sagen, da muss man ja gar keine krasse Linie ziehen. Wenn jetzt, keine Ahnung, in Super Mario spielt, ergibt das ja irgendwie Sinn, weil er ist in seiner Welt ja auch eine Berühmtheit und dann gibt's halt da auch ein Super Mario-Spiel. Und das spielt er halt. Ich weiß es nicht. Ist es dann noch ein Easter Egg oder schon Story?
Ja, genau, das habe ich mich halt gestern gefragt.
Ja, gute Frage. Schreibt uns auf jeden Fall an mail@vollverpixelt.de, wenn ihr dazu eure Meinung abgeben wollt. Wir sind gespannt.
Eure Meinung könnt ihr natürlich auch abgeben zur Gamescom. Wir haben uns überlegt, bevor wir über die ganzen Spiele reden und über die Gamescom Awards, erstmal noch so allgemeine Sicht auf die Gamescom. Felix, was hältst du denn von der Gamescom? Warst du schon mal auf der Gamescom? Wenn ja, wie häufig?
Nein und nullmal. Achso, nee, nur wenn ja, wie häufig. Okay, dann einfach nur nein. Du warst schon ein paar Mal da, ne?
Ich war schon zweimal auf der Gamescom. Wir haben in unserer Schulzeit, zum Abi musstest du ja eine Seminarfacharbeit schreiben. Und haben uns so ein bisschen über diesen ganzen Werbekram mit den Videospielen beschäftigt. Also wie werden Videospiele vermarktet und wie kommt Werbung in Videospiele, also Product Placements und sowas. Auch so ein bisschen über die Geschichte von Videospielen und so weiter und so fort. Und da hatten wir dann auch die Idee gehabt, wir vergleichen einfach die Gamescom-Jahre miteinander. Weil wir hatten das ja über 2 Jahre geschrieben, die Facharbeit. Hat sich da irgendwas geändert? Also ja, die Videospiele ändern sich wirklich, aber es sind irgendwelche Trends erkennbar. Was halt in dem kurzen Zeitraum nicht wirklich wissenschaftlich ist, aber es ist nun mal eine Facharbeit, die du über 1,5 Jahre schreibst, die nicht länger geht. Und da waren wir, beim ersten Mal war ich glaube ich nicht dabei auf der Gamescom, weil ich irgendwie im Urlaub war oder so. Und beim zweiten Mal haben wir schulfrei gekriegt, um auf die Gamescom zu gehen. Unser Team, also 3 Leute, weil ein das Traum. Ja Teil unserer Seminarfacharbeit war. Und waren dann auf der Gamescom gewesen für einen Tag und haben uns da so ein bisschen durch alle möglichen Stände durchgeackert, haben Merch eingesagt, halt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber so richtig die Gamescom erlebt, habe ich, wo ich dann zum zweiten Mal dort war, das war schon nach meiner Schulzeit, war 2018 oder so, da war ich mit einem Kumpel dort gewesen, der war auch schon hier im Podcast zu Gast, Grüße gehen raus, und da haben wir wirklich von Anfang bis Ende die komplette Gamescom mitgenommen. Wir haben uns ein Hotel in Köln gesucht und sind halt wirklich Tag für Tag auf die Gamescom gegangen. Und haben die Gamescom dann irgendwann durchgespielt. Also es war wirklich so viele Sachen, so diese Stände, wo du 4-5 Stunden stehst, hatten wir sowieso keinen Bock drauf. Sowas wie Assassin's Creed Odyssey oder die ganzen Call of Duties und so. Da hat es sich für uns nicht gelohnt anzustehen. Wir lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Ich war ja Begleitperson und die Person, mit der ich unterwegs war, hatte einen Schwerbehindertenausweis. Das heißt, sie konnte an der Schlange vorbei. Das heißt, wir haben dann das natürlich auch für 1-2 Spiele wahrgenommen. Ich glaube, für Spider-Man und für Anno 1800. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, gut. Wenn ich jetzt 3-4 Stunden angestanden hätte, um diese Demo zu zocken, wäre ich echt enttäuscht.
Kann ich mir vorstellen. Generell, Tipp geht raus, geht einfach nicht zu den Großen, wo ihr ein paar Stunden anstehen müsst. Das lohnt sich eigentlich nie.
Also bei Anno, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch ein bisschen überfordert, weil du hast kein Tutorial gekriegt, es war einfach so, ach, du hast schon mal, es wird einfach ausgegangen, wenn du so lange anstehst, dass du Ahnung von Anno hast, dass du ein Anno-Fan bist, dass du einfach dieses Anno mit dem Wissen von den vorherigen Annos spielen kannst. Und ich war so, was? Ich habe 15 Minuten? Wie soll ich da eine Stadt bauen? Hä? Was? Wo kommt das jetzt her? Was will dieses Pop-Up-Fenster mir sagen? Ich war komplett überfordert. Aber mein Tipp geht raus, wenn ihr auf die Gamescom geht, 4 Tage ist definitiv zu viel, wenn ihr nicht irgendwie in videospieljournalistischer Absicht oder so dort seid. Wenn ihr die Gamescom wirklich genießen wollt, reichen 1-2 Tage und dann besucht die Indie-Arena, weil da musst du nicht so lange anstehen, da kannst du dich mit den Entwicklern unterhalten, kannst auch mal ein bisschen länger zocken, kannst auch mehrfach dahin gehen. Da gibt's auch schöne Goodies und im Endeffekt unterstützt man ja kleinere Studios, die es auch nötig haben. Und was ich auch sehr interessant fand, ist immer die Retro-Area, wo du dann so richtig schöne alte Spiele zocken kannst. Da hast du mal die Möglichkeit, auf einem NES zu spielen. Da hast du mal die Möglichkeit, ein Spiel, ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole das ist, Das ist immer vom Deutschen Computerspielmuseum. Die stellen da natürlich auch ein paar Exponate hin. Und da kannst du immer Daytona USA spielen. Da stellen die dann so 8 so Lenkräder hin. Und dann kannst du gegeneinander so ein altes Pixel-Rennspiel fahren. Nice. Und wir haben das irgendwann so durchgesuchtet, dass wir halt diese ganze, das war dann so, wir saßen dann halt da und haben halt wirklich versucht, die Leute, die gekommen sind, so nach und nach abzuziehen. Und das Witzige war, die haben halt wirklich sich Gedanken gemacht, okay, das ist ein Rennspiel, wie können wir das jetzt in Anführungsstrichen realistischer gestalten? Und haben dann einfach hinter jeden von diesen Lenkrädern so kleine Ventilatoren gestellt, dass du quasi den Fahrtwind spürst.
Das war schon 4D.
Ja, ja, 4D. Das ist schon, also da steckte schon Spaß dahinter. Also, zum Beispiel, Grüße gehen auch wieder raus an unseren ehemaligen Podcast-Gast, der bei Tekken mega hart rasiert hat. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der Folge. Das ist ein bisschen freier. Du stehst nicht so in der Schlange, du triffst mehr mit Leuten, du kommst mehr ins Gespräch. Das sind so die Areale, die ich am ehesten empfehlen kann. Die Merch Area, wenn man Geld verbrennen will, gerne auch. Ich meine, die Preise nehmen sich jetzt nicht so viel, wie wenn du in Elbenwald gehst oder bei EMP bestellst oder so. Und da findet man vielleicht auch nochmal das ein oder andere, was man noch nicht hat, aber ganz ehrlich, wenn du da reinkommst und schon von dieser riesigen Funko-Pop-Figuren-Wand erschlagen wirst, denkst du so, yo, entweder gehe ich jetzt raus oder ich werde hier 3 Stunden festhängen.
Ich meine, es ist wie eine Pop-Up, nicht jetzt wegen Funko-Pop, sondern eine Pop-Up-Shopping-Mall für Videospieler.
Aber also ist doch geil. Aber wirklich riesig, es gibt halt wirklich alles. Also wenn du, selbst wenn du irgendein kleines Game feierst, reicht's, wenn du einen Stand findest, der irgendwie 30 Produkte dazu hat, die du normalerweise bei irgendwelchen Shops vielleicht 4 oder 5 finden würdest. Also
hammergeil.
Kann ich wirklich empfehlen. Gamescom kann man mal gemacht haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, jedes Jahr persönlich auf die Gamescom zu fahren, das muss man wollen, weil die Hotelpreise eskalieren einfach ins Astronomische. In Köln zu der Zeit. Dann ist die Stadt natürlich proppevoll. Es ist die größte Gaming-Messe ihrer Art weltweit. Das heißt, die Hallen sind extrem voll. Teilweise bist du wirklich so im Pinguin-Modus unterwegs, wo du wirklich einfach dich vom Strom treiben lassen musst. Muss man wollen. Also es gibt ja auch Leute, die haben es nicht so mit Menschenmassen. Da bist du halt auf der Gamescom wirklich nicht gut aufgehoben. Da gibt's dann andere Messen, die du eher besuchen solltest.
Das ist eine Menschenmasse, die Gamescom.
Definitiv.
Nochmal, um ganz kurz zum Anfang zurückzukommen, zu den Ständen, wo man 5 Stunden warten muss. Es wäre cool, wenn sie einfach in den 5 Stunden jeder einfach so ein Handbuch schon mal fürs Spiel bekommen würde bei Anno. Einfach hier, das ist die Bedienungsanleitung, dann in 5 Stunden habt ihr es auswendig gelernt und dann könnt ihr spielen direkt.
Also bei manchen Ständen ist es so, dass die dann wenigstens versuchen, die Leute so ein bisschen zu bespaßen, dass sie dann irgendwie mal so ein paar Bildschirme aufstellen, wo du schon mal Gameplay-Trailer gucken kannst. Aber so ein Gameplay-Trailer ist halt 3-4 Minuten lang und wenn du da 3 Stunden stehst, hast du dich da auch irgendwann dran satt gesehen. Bei manchen Ständen gibt's halt noch die ein oder andere Person, die dann so mit so einem Tablett oder mit so ein paar Taschen rumläuft und halt Goodies verteilt.
Es wäre geil, wenn immer einfach das Gameplay, was gerade in der Booth quasi aufgezeichnet wird.
Oh Gott, direkt da würde ich mich so hart blamieren, Alter.
Nee, da wird ja nicht, hier spielt gerade Johannes mit Facecam, sondern ja, einfach nur, trotzdem. Nur das Game.
Aber wenn du da halt so einen übelsten Noob da stehen hast, dann hast du so ein paar Hardcore-Fans in der Schlange stehen, denke ich so, oh, jetzt muss ich mir eine 1/4 Stunde angucken, wie der Noob da zockt. Ich hätte schon viel mehr geschafft in der Zeit.
Fair enough. Es setzt die Leute sehr unter Druck irgendwie. Gut, und ansonsten zur Gamescom würde ich einfach nur sagen, ich weiß nicht, ob ich hingehen will, weil es ist letztendlich eine Influencer-Con. Vor allem jetzt geworden, auch noch in diesem Jahr, die ganzen großen Publisher sind weg. Es gibt geile Games, es gibt Indies, ich kann mir das alles super gut vorstellen, aber wenn ich nicht beruflich hingehe, jetzt zum Beispiel als Außenreporter für Voll Verpixelt, dann würde ich nicht hingehen. Das hat mich jetzt nie so hart gereizt, viele Menschenmassen. Und wirklich, wenn ich dort Interviews aufnehmen kann mit Entwicklern, wenn ich die neuen Spiele auch wirklich zeigen kann und so weiter, dann gehe ich hin, aber ansonsten konsumiere ich den Gamescom-Content einfach, der kommt von der Gamescom. Früher habe ich mir sogar wirklich die Woche oder die 1-2 Wochen so freigenommen von Vor- und Nachbereitung und alles und habe mir jeden Tag stundenlang Content angeguckt, damit ich einfach alles mitkriege. Dieses Jahr hatte ich da überhaupt keinen Drive für. Dieses Jahr habe ich irgendwie das Event komplett verpasst, aber hab's hinterher bereut, weil ich jetzt festgestellt habe, wie viele geile Games da eigentlich da waren.
Ich war leider zeitlich gebunden. Ich war nur unterwegs. Jetzt von letzten Mittwoch bis diesen Mittwoch habe ich bestimmt 10, 15 Ortswechsel hinter mir. Das war etwas etwas stressig. Da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, mich mit der Gamescom auseinanderzusetzen, aber es sind wirklich wieder viele geile Games. Es sind auch viele Sachen, die quasi ein Follow-up kriegen, wo man in den vorherigen Jahren schon mal ein Auge drauf geworfen hat, gerade in den Indie-Bereichen. Ja, was halt immer so ein bisschen hinten runterfällt, was du halt von daheim aus nicht mitkriegst, sind halt so Sachen wie die Cosplay-Ecke. Also du kannst dir Videos angucken, aber dieses ganze rundherum so, das hat einen anderen Flair, wenn du da stehst. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich hart für Cosplay interessiert, aber es ist schon impressive, wenn da irgendwie einer sich so eine riesenfette Warhammer 40k-Rüstung gebaut hat, mit der er dann 2,5 Meter groß ist, weil er auf Stelzen steht und das sieht aus, als würdest du von so einem fetten Mech gerade verfolgt werden und so. Oder die Case-Modding-Arena, wo die halt wirklich da sitzen und irgendwelche richtig krassen Builds bauen, irgendwie, weiß ich, ein PC mit Nutella-Spender und eingebautem Toaster oder ein PC, der aussieht wie ein fetter, geschnitzter Holztisch oder ein PC mit einer Bierkühlung. Das sind halt so Sachen, wenn du da nochmal an den Stand rantreten und dich vielleicht auch mit den Leuten unterhalten kannst, ist das auch cool.
Das ist auf jeden Fall, ja, also es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man direkt dort ist. Aber wie siehst du das denn nochmal ganz allgemein zu Gamescom dieses Jahr? Weil ich habe das Gefühl, alles, was ich mitbekommen habe...
Diese Influencer-Beefs und sowas.
Es waren Influencer-Beefs, es war auch generell einfach Skandale rund um Influencer. Aber nicht nur das, es gab natürlich auch viel einfach positive Sachen rund um Influencer. Leute, die was mit ihren Communities gemacht haben. Natürlich Leute, die dort vor Ort zocken sind. Rocket Beans, die ich natürlich auch verfolge und die da viele krasse Sachen gemacht haben. All das war irgendwie viel prominenter für mich als die tatsächlichen Spiele, die dort waren.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Jahre, wo ich auf der Gamescom war, hatte ich das so Gefühl, dass einem das nichts gibt. Weil ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Gamescom-Besuch damals zum allerersten Mal in meinem Leben Gronkh live gesehen. In einer Traube, bestehend aus vielleicht 500 bis 1000 Menschen. Und der steht halt auf der Bühne. Und im Endeffekt ist es schon so, wow, jetzt habe ich den live gesehen. Okay, ich kann wieder gehen. Weil... Die Show hat mir nichts gegeben, großartig. Die Rocket Beans, die da in irgendeinem Glaskasten saßen und gestreamt haben. Wenn du den Stream angeguckt hast, hast du viel mehr gesehen, wie wenn du draußen durch die Scheibe geguckt hast. Weißt du, das sind so Geschichten, ja klar, hast du den mal live gesehen. Ich habe zum Beispiel auch hier Florian Haider getroffen auf der Gamescom. Also der hatte da irgendwie, das war Zufall, das war so ein Zelt, wo Autogrammstunde war, da haben Leute angestanden und ich habe gesehen, oh, das ist der Haider. Ah, oh, die Schlange ist extrem lang. Und dann kam einer an, so, noch für einen Haider hier, es geht nur noch 5 Minuten, es sind nur noch die paar Leute, die anstehen. Da standen wirklich nur noch 3 Leute für den an. Und die restliche Schlange war für irgendjemand anderen, der danach in diesem Zelt sein sollte. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, stelle ich mich halt bei den 3 Leuten an. Hab mal so kurz 5 Minuten mit dem geschnackt, hab ihm die Hand geschüttelt, hab mir eine Autogrammkarte für mich und meine Schwester geholt. Cool. Sowas ist halt auch cool. Also wenn wir so kleinere YouTuber treffen, jetzt geht das, aber die großen, das ist einfach eine Massenveranstaltung, an der du keinen Spaß hast.
Da hat man ja auch nicht mehr das Gefühl, dass man dem YouTuber dann gefallen tut oder dem Influencer. Einfach weil da so viele Menschen schon rum sind, jetzt noch eine Person mehr, bringt das Fass vielleicht zum Überlaufen. Ja. Bei den kleineren hat man eher das Gefühl, die haben sogar noch Bock. Die haben Bock, mit dir zu interagieren. Bei den Rocket Beans, das sind ja ganz viele kleine Influencer, oder mittelgroße Influencer, würde ich sagen. Auch teilweise große dabei. Das heißt, wenn du da mit den Einzelpersonen redest, das ist ja auf eine viel größere Masse aufgeteilt als jetzt bei Pizmeet oder Gronkh.
Ja.
Das sind ja wenige Personen, richtig, bei Gronkh eine und seine Entourage vielleicht noch.
Ja, trotzdem. Also es ist definitiv so, dass diese Traube drum, da hast du nicht so viel Spaß dran. Es kommt auch immer drauf an, was die machen. Also wenn die sich jetzt in irgendein Zelt stellen, eine Autogrammstunde machen, du darfst dafür anstehen, gibt dir das deutlich weniger als bei welchem Stand war das? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Von HP, diese Gaming-Marke. Wie hießen die?
Omen, ja.
Das war, glaube ich, der Stand von Omen. Da hat Malta Nativ ein Nidhogg-Turnier moderiert. Und ich kann mich da noch dran erinnern, wir standen bestimmt 40 Minuten da, weil die Leute, die da gegeneinander gespielt haben, wurden aus der Masse ausgewählt. Und der Gewinner hat irgendeinen Preis bekommen. Also irgendeine Goodie-Bag, wo Zeug drinne war. Und die haben sich halt richtig reingebissen. Die haben halt ein extrem geiles, ich habe noch nie so ein geiles Nidhogg-Turnier gesehen, weil wirklich 40 Minuten einfach dieses Duell so, jetzt haben die sich bis auf die eine Seite rüber gekämpft und dann hat der eine aber wieder so ein übelstes Comeback und pusht den bis in seine Base zurück und dann hat der andere aber wieder so ein übelstes, das war so ein übelstes Hin und Her. Malte hat natürlich schon überhaupt nicht mehr drauf klargekommen, hat sich heiser geschrien, der Junge. Also das war wirklich...
Hammer.
Das war extrem Hammer. Sowas ist cool. Sowas kannst du auch im Stream nicht gut miterleben. Aber das ist halt in meinen Augen der kleinere Teil von diesen Influencer-Begegnungen. Also wenn du da irgendwie von so einer riesenfetten Traube von 20 Leuten in Warnwesten wenn die dir entgegenkommt, durch den Gang in der Mitte steht Montana Black und hinten dran laufen irgendwie 3000 Teenager, die alle Monte, Monte, das gibt mir nichts. Da habe ich eher das Gefühl von Stress. Das gibt mir das Gefühl von Stress einfach. Das trägt nicht zu einer entspannten Gamescom-Atmosphäre bei.
Wird vermutlich Montana Black eher was geben. Ansonsten wäre er nicht da. Was erwartet? Was will der da? Der ist ja nicht mal wirklich ein Gaming-Streamer, oder? Also, naja.
Ja,
aber weil er macht auch Gaming, aber das ist jetzt wirklich ist okay.
Macht
ist
er nicht
okay.
Hier Fortnite und so ein Kram?
Hat er, glaube ich mal. Ich glaube, jetzt macht er aktuell, wenn dann Casino-Streams. Nein.
Das ist halt absolut nicht meine Sphäre, ne? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
Ja, ich bin da ein bisschen drin. Ich bin schon in diesem ganzen YouTube-Kosmos. Ich finde das ganz spannend, das zu beobachten. Aber ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Wie gesagt, hat jetzt nicht massiv was mit Gaming zu tun. Soll er machen? Soll er dort sein? Whatever. Es zieht ja auch Leute auf die. Ich mir gedacht habe, ist, sind das seine Security-Leute oder stellt die Gamescom jetzt extra 30, 40 Leute ein, nur dafür, Monte zu begleiten,
oder? Also ich denke mal, der hat auch seine eigenen Bodyguards dabei, stimmt, aber ja. Die Leute in Warnwesten werden zum Messeteam gehören, weil es gab in den Jahren davor, ich habe das zum Beispiel durch den Pete-Cast mitgekriegt, also der Podcast von Pete-Smeet, da haben die mal erzählt, dass das zum Beispiel problematisch ist, wenn du als YouTuber, der bekannt ist, über die Messe läufst, weil dann kommt einer an, will ein Foto mit dir haben, dann kommt 10 an, dann kommt 100 an, auf einmal hast du so eine Traube von Leuten im Gang und es geht nicht weiter, lass da mal eine Massenpanik entstehen. Und ja, auch für den Brandschutz ist das ein extrem großes Problem, deswegen brauchst du einfach die Leute, die dir halt da durcheskortieren, weil du kriegst nun mal nicht jede Area miteinander über irgendwelche Tunnel oder Gänge oder so verbunden, wie du es auf manchen Festivals hast. Und da gehört es dann halt auch einfach zu den Aufgaben des Messeteams, diese Sicherheit zu gewährleisten.
Genau, und deswegen habe ich mich gefragt eben, ob das sich rechnet, ob quasi genug Leute wegen Montana Black auf die Gamescom kommen,
so einen Aufwand zu betreiben,
genau, und
zu beschützen.
Weil ansonsten würde ich halt einfach sagen, ja, sorry, aber es wäre nicht geil, wenn du kommst. Würde ich als Messeleitung dann einfach sagen. Aber ich glaube tatsächlich, das leitet genug Leute auf die Messe.
Glaube ich auch. Also ich hatte ja den Ausschnitt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das hat mir mein Mitbewohner gezeigt, das war von irgendeinem League-Streamer, der halt über die Messe gelaufen ist mit einer GoPro. Und an dem ist halt diese Traube vorbeigezogen und das waren halt wirklich extrem, extrem viele Leute, die dem hinterhergelaufen sind, die wahrscheinlich auch gerade den Fanboy-Moment ihres Todes hatten.
Lebens meinst du? Des Todes oder ihres Lebens?
Des Todes, ja, des Todes. Den Fanboy,
ihres Todes.
Ich könnte mir vorstellen, dass das für die das Messe-Highlight war.
Ja, denke ich auch.
Und das würde dann auch rechtfertigen, dass du da halt eben mal 20 Leute abstellen musst zum Schutz. Muss die dann halt vorher gescheit briefen. Also du kannst die nicht überfahren mit, yo, du musst jetzt den über die Messe begleiten. Muss denen halt vorher bewusst sein, worauf die sich da einlassen.
Natürlich.
Aber das sind ja dann wieder so Personalgeschichten. Ich hoffe einfach mal, dass das da dazugehört hat.
Genau, und jetzt zum letzten Stück unseres Vorgeplänkels hier. Die Großen waren nicht da.
Die Großen,
Sony, ja,
kein Sony.
Microsoft hat ein paar Spiele auf jeden Fall da gehabt, aber das war so im Großen und Ganzen ein bisschen runtergedampft, was die großen Publisher angeht, weil die einfach nicht so wirklich was zu zeigen haben. Und das sieht man ja auch ein bisschen an den Titeln, die da waren. Das waren oft vor allen Dingen von den großen alte Spiele. Sea of Thieves, Flight Simulator und so. Was ist deine Meinung dazu?
Das Problem ist halt, das hat der E3 schon das Genick gebrochen. Dass dann jeder angefangen hat, seine eigene Pressekonferenz zu geben und nicht mehr sich auf der E3 treffen zu wollen. Und das ist ja das Schöne gewesen, dass du auf der Gamescom halt gewesen bist und da eigentlich alles Mögliche sehen konntest. Und wenn das jetzt immer, und dieser Abwärtstrend, dass halt keiner mehr kommt, gut, dieses Jahr werden sie sich gedacht haben, okay, wir haben jetzt über Corona nicht so viele Sachen produziert, die wir zeigen können. B, hatte die Gamescom ein Besucherlimit, ich glaube, 60.000 oder so, aus Corona-Gründen.
Deswegen waren auch die Menschenmassen diesmal nicht so krass.
Ja, aber das sind halt solche Geschichten, da kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht eine einmalige Geschichte gewesen ist. Hängt auch von der Pandemiesituation ab, wie die sich jetzt über die nächsten Jahre gibt. Aber wenn dann alles wieder möglich ist, wenn man wieder eine große Messe ohne Besucherlimit macht, also ohne Besucherlimit heißt jetzt nicht, dass du Brandschutz und sowas vernachlässigen solltest, aber du verstehst, was ich meine. Wenn du quasi wieder eine Gamescom in denselben Dimensionen wie die Jahre davor fahren kannst, halte ich es auch für möglich, dass in der Zeit die Publisher auch wieder mehr Material zum Vorzeigen haben und dass sie dann auch wieder auf der Gamescom auftauchen. Das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Es kann auch sein, dass dann in Köln auf einmal 3 Minimessen entstehen, wo du dann eine Gamescom hast, eine Ubisoft-PK, eine Sony-PK, eine Microsoft-PK, also PK-Pressekonferenz. Und das würde so ein bisschen den Flair der Veranstaltung killen. Ich hoffe, dass das nicht sich zum dauerhaften Trend ausweitet.
Ich glaube, da kann ich dich beruhigen. Erstmal, natürlich, wir sind ergebnisoffen, wir gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ich denke aber nicht, dass es sich in kleinere Gamescoms aufsplitten wird, weil bei der E3 war es ja so, es war eigentlich eine Pressemesse und da war es dann einfach irgendwann günstiger, nicht mehr die Stage zu mieten auf der E3, um seine Spiele der Presse und der Welt vorzustellen, sondern einfach über einen Livestream das in einem eigenen Gebäude zu machen, wo man quasi wesentlich günstiger das machen konnte. Ich glaube, eine extra Messe, wo dann die Leute Eintritt zahlen, extra anreisen, nochmal dahin müssen und so weiter, das rechnet sich vermutlich im Vergleich zu einem Gamescom-Stand weniger.
Ja, das muss ja nicht sein, aber die Köln-Messe ist groß. Du könntest einfach sagen, okay, ich will jetzt den Außenbereich separat nur für Microsoft und dann musst du einmal quer über das ganze Gelände, wenn du dir den Flight Simulator angucken kannst.
Ich denke, dafür gibt es nicht so viel Sinn. Ich glaube, bei der E3 ist es okay, weil da sind die meisten Leute, die das konsumieren, gucken das einfach online an. Und da ist es egal, wo das dann verortet ist in LA. Bei der Gamescom ist so ein paar Hallen daneben,
ja,
für 1 Million Menschen, die da durchlaufen, halt was anderes.
Ich denke mal, dass das auch einen Mehrwert für die Publisher hat, weil du halt einfach auf der Gamescom diese Laufkundschaft hast. Weil selbst wenn du dich nicht eben diese 3 Stunden anstellst, um beispielsweise, das neue God of War anzuzocken, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem gehypt bist. Du kriegst ja trotzdem Goodies. Du kannst dir ja trotzdem diesen fetten Stand angucken. Es werden Fotos gemacht. Das sind ja immer so riesige Figuren, die da stehen. Oder irgendwelche fetten Leinwände oder sowas. Das sind halt auch solche Sachen, die einen Werbeeffekt haben.
Ja.
Der definitiv dann sich auch für die Publisher rechnet. Also ich denke nicht, dass das so kommen wird, aber man kann ja auch mal, so wie war es, hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlechteste vor.
Und jetzt kommen wir zu unserem Gamescom Facts, präsentiert von Johannes.
Ja, die meisten Sachen haben wir jetzt schon abgeklappert.
Ach so, ne? Die hast du jetzt schon die hast du schon untergebracht.
Ja, halt dieses Besucherlimit. Du hast das Problem gehabt, dass jetzt zum Beispiel so Publisher wie Sony einfach gefehlt haben. Was man aber positiv, oder was ich als positiv wahrgenommen habe, ist halt die Indie-Arena war, also der Indie-Bereich war noch so groß wie noch nie.
Das ist sehr geil,
und auf jeden Fall. Und dieser Trend kann sich in meinen Augen gerne fortsetzen, weil es gibt einfach viel zu viele Indie-Perlen auf dem Markt.
Ja, nice. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zu den Awards kommen, oder?
Wir können zu den Awards kommen. Ich muss tatsächlich sagen, es ist das eine oder andere dabei, wo ich mir gedacht habe, okay.
Ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nichts. Für mich ist das jetzt komplett neu. Ich bin super hyped.
Okay, ich werde das so aufteilen, weil einige Spiele mehrere Awards bekommen haben, dass ich einfach die Spiele vorstelle und dann sage, was die gewonnen haben.
Ja.
Als allererstes, das hebe ich mir für den Schluss auf. Wir steigen direkt ins zweite ein. Wir steigen ein mit Metal Hellsinger. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der Rhythmus Metal Shooter. Der hat den Award bekommen für Bestes Action Game und Most Wanted PC Game.
Oh, okay, heftig. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Hat auch 2 weitere Nominierungen eingefahren, hat da in den Kategorien leider nicht gewonnen. Aber für das Spiel, es hat mehr abgeräumt, als ich tatsächlich erwartet hätte. Nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich finde, das ist ein gutes Spiel oder das hat Potenzial.
Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm.
Ich hatte es halt nicht dafür als so einen krassen Award-Winner auf dem Schirm.
Ja, sehr nice.
Was ich da schon eher verstehen kann, ist Paper Trail. Paper Trail ist ein unfassbar knuffiges Game. Hat so ein Rätselgame und das ist so 2D in so einer isometrischen 2D-Perspektive, wenn man es so nennen kann. Und das Interessante dabei ist, dass du dich quasi über die Map bewegen musst und die Map ist quasi Papier und die Map wird gefaltet. Das heißt, wenn du die eine Ecke von der Map rumfaltest, entsteht ein Weg, wo du auf einmal drüber laufen kannst. Dann musst du es wieder zurückfalten, dann musst du das und so weiter und so fort. Das ist ein sehr innovativer Ansatz für ein Rätselspiel, finde ich. Das hat den Award eingefahren für Best Family Game, was ich durchaus verstehen kann, weil die Story ist einfach Zucker. Ach, die Story, die Grafik.
Ich habe gerade gedacht, wovon handelt das denn?
Die Grafik ist einfach. Die Grafik ist einfach unfassbar Zucker, das passt voll in dieses Family Game, in diesen Family Game Kosmos rein.
Ist es für mehrere Spieler auch geeignet, oder?
Nee, das ist ein
Einzelspieler.
Aber du kannst es ja zusammen zocken.
Ja.
Also zusammen an einem Controller. Und dann ein Spiel, das habe ich auch gesehen, hast du auf deiner Liste. Inculinati.
Oh, das hat tatsächlich auch einen geilen Artstyle.
Das hat einen extrem geilen Artstyle. Erinnert so ein bisschen an Potioncraft Alchemist Simulator.
Da habe ich auch direkt dran gedacht. So wie eine mittelalterliche Schrift.
Wie ein mittelalterliches Buch, genau.
Genau, Buch mit Illustrationen und alles.
Der Grundgedanke bei dem Spiel ist halt, es ist ein Strategiespiel, wo die Figuren halt wie gezeichnet sind und das Ganze basiert auf irgendeiner magischen Tinte, die du als Spieler quasi hast und du hast dann deine Figuren, die du gegeneinander in Kampf schickst und so weiter und so fort. Und es hat auch einen sehr, sehr interessanten Humor, zumindest was ich so über den Trailer mitbekommen habe. Du kriegst zum Beispiel als einen Bonus, kennst du diese schwarze, pixelige Sonnenbrille, wenn irgendjemand so mega cool ist, diese Meme-Sonnenbrille.
Ja.
Ein Charakter ist in dem Spiel ist Hildegard von Bingen und es gibt wohl einen Skin, wo die halt diese Sonnenbrille aufhat, das ist dann Hildegard von Bingen. es ist so bescheuert. Okay, ist, ja. Ich habe es direkt auf meine Liste gepackt und werde es auch wahrscheinlich auch irgendwann mal mir im Stale. Oh Gott, heute habe ich irgendwie ein Kloß im Mund.
Im Hals.
Nein.
Ach so, nein.
Wenn du dich versprichst, hast du Kloß im Mund. Wenn du dich verschluckst, hast du Kloß im Hals.
Kloß im Mund habe ich noch nie gehört als Sprichwort. Aber es ist okay. Ich habe verstanden, was du meinst. Dann würde ich an der Stelle noch ganz kurz für Inculinati schon mal das wollte ich vorhin erwähnen. Dann mache ich das jetzt und lese jetzt mal kurz euch die Steam-Beschreibung einfach vor.
Bitte, go
for it. Inculinati ist ein tintenbasiertes Strategiespiel im Stil mittelalterlicher Manuskripte, wo ein Hasenhintern das Schwert eines Hundes übertrumpfen kann. Werde zum Meister der Tinte, erschaffe Bestien, besiege die Stars der Epoche und entfessle geheime Kräfte. So, ich glaube, das fasst doch auch ganz gut zusammen.
Ja, und vielleicht noch zusätzlich als Kaufempfehlung dann, hat den Award gewonnen für Most Original Game und Best Indie Game.
Geil!
Also auch zwei Awards, die einen ziemlich hohen Stellenwert haben in meinen Augen.
Sehr hohen Stellenwert, ja. Vor allen Dingen bestes Indie-Game ist bei so einem stark umkämpften Markt und so vielen kreativen Spielen natürlich geil. Da würden mir gleich irgendwie 10 jetzt einfallen, die das auch verdient hätten.
Ja, definitiv. Man kann natürlich immer sagen, dass es andere auch verdient hätten, aber es kann halt immer nur einen an der Spitze geben.
Genau, und komplett gerechtfertigt würde
ich sagen. Das ist halt ein Jurypreis. Ja, nächstes Spiel, Warhammer 40k Darktide. Sagt ihr das was?
Nope.
Weil ich habe mir so gedacht, Warhammer 40k, wie viele Spiele wollen sie davon eigentlich noch produzieren?
Ich glaube, dass die Antwort steckt im Namen.
Darktide sieht tatsächlich sehr interessant aus. Das ist nämlich ein Koop-Shooter im Warhammer-Universum, der so ein bisschen in die, ja, das ist so ein ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist halt Warhammer, ne? Es ist halt ein ganz eigener Stil. Und es sieht sehr, sehr, sehr cool aus, weil du halt so diese fette Action hast und diese futuristischen Waffen, aber auch so ein bisschen dieses dämonische Flair. Also es sind nicht nur irgendwelche krassen Techniken, sondern auch irgendwie so ein bisschen. Ich will nichts Falsches sagen, um keine Warhammer-Fans auf den Schlips zu treten, aber es sieht halt einfach krank aus. Es ist halt einfach Warhammer, es ist ein ganz eigener Stil. Und das hat den Award gewonnen für Best Multiplayer Game. Also muss da auch irgendwie Potenzial dahinter sein.
Da muss was dahinter stecken. Jetzt mache ich mich unbeliebt bei den 40k-Fans. Ich mag diesen Steam-Mix überhaupt nicht. Trotzdem, einige Spiele gespielt davon, vor allem die Strategiespiele, Soulstorm zum Beispiel, richtig nice. Also ich finde die Spiele, die da rauskommen, total gut, aber das Universum an sich ist nicht so meins. Warhammer schon, Warhammer 40k nicht so.
Warhammer 40k gab's ja auch. Nee, warte mal, das war nicht 40k, das war Total War Warhammer, ne? Also die Total War-Spiele habe ich auch über längere Zeit schon in Beobachtung und habe auch ein paar davon gespielt. Und um Warhammer habe ich immer so einen großen Bogen gemacht, weil ich bin eigentlich auch so kein Freund, gerade bei Strategiespielen, wenn es in dieses. Ich habe halt gerne was so einen historischen Hintergrund hat, weißt du?
Ja.
Aber bei so einem Shooter finde ich, passt das deutlich besser. Weil, ich weiß nicht, es ist irgendwie was komplett anderes. Es ist ein komplett anderer Flair, den ein Shooter hat, als ein Strategiespiel.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Warhammer, also die Total War Warhammer Spiele, die sind die besten Total Wars, weil die einfach mal durchdacht sind. Und leider, was bei Total War ja immer ein bisschen das Problem ist die AI und die Gruppen und so weiter. Das wird aber ein bisschen kaschiert in Total War Warhammer, weil du so viele unterschiedliche Einheitentypen hast, die so viele unterschiedliche Fähigkeiten und sowas haben. wo du halt, wo du bei, wenn du jetzt mit keine Ahnung, bei Total War Rome 2 mit Spartanern irgendwie kämpfst und du denkst dir so, was macht ihr? Ihr seid einzeln voll die krassen Krieger und aber also theoretisch müssten sie sein und dann irgendwie in der Gruppe schaffen die es nicht, den Gegner irgendwie zu umkreisen oder zu umkeilen oder irgendwas, verhandelt sich total dämlich und fällt dann enorm auf, weil sich die Einheiten eher leichten unterscheiden. Ich finde, Shogun hatte das noch sehr, sehr gut gemacht.
Napoleon auch.
Na, das sind halt wieder, da hast du halt Schusseinheiten.
Ja.
Ich würde sagen, ja, das ist auch gut gemacht, bis auf es geht in den Nahkampf. Da hast du genau dieselben Probleme wie in allen anderen.
Ja, aber das ist ja auch so, das finde ich passt gut in die Epoche, weil wenn es zu einem Handgemenge kommt, dann ist es Chaos. Das war damals auf den Schlachtfeldern auch so. Das wolltest du ja eigentlich tunlichst vermeiden, weil dafür hast du ja Fernkampfwaffen.
Aber das ist ja gerade das Ding. Chaos, okay, verstehe ich. Aber das Problem ist ja einfach die Wegfindung der AI. Du hast eine ganz klare, zum Beispiel, was oft vorkommt, was bei allen Total War Games leider,
ja.
Bis heute, du hast eine kleine Gruppe an Leuten, du hast einen riesigen Block an deinen Leuten, die rennen aufeinander zu und dann bleiben die einfach voreinander stehen und fünf Leute von deinen Leuten kämpfen gegen die fünf Leute, die vom Gegner noch okay sein und die ganzen anderen stehen einfach hinten rum und tun nichts und lassen sich abschlachten von anderen. Die drumherum stehen oder so. Es ist, weil die alle auf diese fünf Leute dann fixiert sind und nichts anderes mehr sehen. Und das sind so die Probleme, die hast du bei Warhammer auch, aber sie fallen nicht so auf. Die hast du auch bei Napoleon. Da fallen sie aber auch super wenig auf. Also, Napoleon, super geil. Macht super viel Spaß. Ist ja, da hätte ich gerne einen zweiten Teil mal von.
Oh ja, auf jeden Fall.
Naja, aber das war leider nicht jetzt auf der Gamescom. Wir sind immer noch bei den Awards. auf ja. jeden Fall, wie heißt es nochmal? Warhammer 40k?
Darktide.
Nice. Okay, weiter.
Wir machen weiter mit AEW Fight Forever.
AEW.
Ja. Fight Forever. Was ist das für ein Spiel?
AEW. Hört sich nach einem Fach an, das wir im Studium gehabt hätten irgendwie.
Ich gebe den Tipp. Es hat den Award gewonnen für Best Sports Game.
AEW. All Esport World Championship.
Nee.
Fände ich einen geilen Titel. Das hört sich nach was an, was ich vielleicht sogar spielen würde. Was ist es denn?
Es ist halt ein Wrestling-Game, was soll man dazu sagen? Also
AEW. Wrestling, natürlich.
Hätte also so Sportspiele, so dieses American Football oder diese Fußballspiele, also es war auch ein Fußballmanager zum Beispiel nominiert oder diese Wrestling-Games und so. Das ist halt absolut nicht meine Welt. Ich kann da nichts mit anfangen.
Ja, komisch, dass die ganzen EA-Spiele da irgendwie nicht für nominiert wurden.
Ja, vor allem frage ich 2K. Mich halt, warum da kein einziger Racer mit bei war, weil es gibt ja auch richtig gute Racing-Games, die ja in meinen Augen auch Sportspiele sind. Es ist ein ganz normaler Rennsport.
Rennsport, ja.
Aber ja. Ich habe noch ein Racing-Game auf meiner Liste, da reden wir später drüber, das hat keinen Award gewonnen, zum Glück.
Ich fände es da sogar okay, wenn sie eine Unterteilung machen zwischen Sport und Rennsport. Weil das ist schon was enorm anderes.
Ja, aber dann können wir direkt ins nächste Thema reingehen.
Ja.
Nämlich gab es einen Award für Best Strategy and Simulation Game.
Das können die doch nicht zusammenpacken.
Das habe ich mir auch gedacht, Alter. Vor allem, da war nominiert zum Beispiel der Autopsy Simulator. Also wirklich, du obduzierst halt Leichen. Das ist der Simulator. Und dann ist daneben dran einfach so ein Tycoon-Game, was halt deutlich vielschichtiger ist. Das hat dann auch gewonnen. Ixion heißt das. Da baust du so eine, das könnte dir auch gefallen.
Das habe ich auch
da auf meiner Liste. Da baust du so eine saufette Raumstation. Das ist halt ein ganz normale, so ein Raumstation, Tycoon-Spiel einfach. Und ich kann verstehen, warum die da jetzt gesagt haben, okay, Strategy und Simulation passt einigermaßen zusammen. Weil das ist ja dann wirklich eine Simulation, die auch gleichzeitig ein Strategiespiel ist. Das trifft halt auf den Gewinner zu.
Ja.
Aber wo ist der Autopsy Simulator ein Strategiespiel?
Oder der Landwirtschaftssimulator, der fällt ja dann komplett raus, wenn du das kombinierst.
Und außerdem gibt es so viele Strategiespiele, die halt keine Simulationen sind.
Genau.
Bestes Beispiel wäre zum Beispiel Total War Warhammer. Das ist ja keine Simulation. Das ist ja Fantasy.
Ein bisschen Wirtschaftssimulation, ja.
Also ja, komm, nee. Ja, also, das sind so Geschichten. Also da habe ich mich wirklich gefragt, warum trennt ihr denn? Strategie ist ja bei mir wirklich so ein Herzblutthema.
Ja,
warum trennt ihr das nicht?
Ich
hätte absolut kein Problem damit gehabt, wenn Ixion Best Strategy und Best Simulation gewonnen hätte. Weil das passt wirklich gut. Es ist wirklich ein Spiel, das Potenzial hat. aber es gibt so viele Awards. Ihr habt Best Sports Game Award, aber ihr packt diese zwei Kategorien in einen Preis. Ist das euer Ernst?
Ja, warum nicht Sports Casual Game? So
ja,
Sports.
Oh,
aber Best
Konsolenspiel mit Mobile.
Damit die Switch halt auch noch mit reinkommt. Aber dann würde ich jetzt auch einfach ganz kurz meinen Ixion-Part vorziehen.
Ja, bitte.
Von daher haben wir es nämlich. Erstmal super geiler Soundtrack, richtig geile Vibes, die das ist so wirklich eher realistisch vom Stil her, also nicht krass stilisiert und so weiter. Du hast eine Raumstation, musst die aufbauen, so quasi Startopia, glaube ich. Wer das kennt? Startopia, aber in viel, viel realistischer und viel größer und geiler.
Mit einer saufetten Grafik.
Saufette Grafik, also wirklich gut gemacht. Du sehr stimmungsvoll, du musst Drohnen und Raumschiffe und so weiter zu irgendwelchen Planeten schicken, Ressourcen sammeln. Auf deiner Raumstation, die irgendwie von der Erde quasi es ist eine Raumstation, aber es ist eher auch ein Raumschiff. Auf jeden Fall so deine Mainbase, kommst in ein neues System, musst dort diese komplett zerstörte Raumstation wieder aufbauen und innen ganz viele so Fabriken und so einen Kram halt hinpacken. Raus kommt's am 16. November 2022, also gar nicht mehr so lange hin. Und ja.
Und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.
Und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Es gibt ein Tech Tree und so. Also ich denke, das wird solide und wenn es sogar den Preis gewonnen hat. Also, hallo? Das muss ja gut werden, oder?
Eigentlich schon, ja. Aber wir sind ja damit mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden.
Sind wir, das stimmt. Gut, dann nächster Award.
Ja, nächste Awards. Es sind drei Awards, die dieses Spiel gewonnen hat. Lies of P. Das ist ein Spiel, da habe ich mir
kannst
gedacht...
Kannst du es mir kurz übersetzen?
Lügen von P.
Okay. Weil ich wusste nicht, ob du Lives gesagt hast.
Nee.
Live
of Pi ist ein Film.
Ja, jetzt
der hat damit überhaupt nichts zu tun.
Jetzt geht's um alle seine Leben.
Das ist so ein Spiel, da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das sieht aus wie das nächste Dark Souls. Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und dachte mir so, holy fuck, das ist ein saugeiler Ansatz. Und zwar spielst du Pinocchio.
Ach, Lies of P, also P auch einfach nur als der Buchstabe P.
Ja.
Okay.
Du spielst Pinocchio in so einem sehr viktorianisch anmutenden Setting. Und es sieht halt wirklich so ein bisschen Souls-like aus. Du musst halt in dieser mystischen Stadt Krat dich zurechtfinden und musst da halt deinen Weg gehen.
Wenn du mir das zeigen würdest, ich guck mir gerade Bilder auf Google an, ich würde Bloodborne auch direkt denken.
Ja, also es sieht aus wie Bloodborne in ein bisschen anders. Bloodborne wo du Bioshock so ein bisschen eingekreuzt hast.
Ja.
So
ja,
sieht
ja.
das aus.
Genau.
Und das hat gleich drei Awards abgeräumt, nämlich Best RPG, Best Action Adventure und Most Wanted PlayStation Game.
Wow, heftig. Okay, ja. Ich finde, das hört sich erstmal super boring an. Pinocchio streift durch viktorianische London.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, guckt euch mal einen Trailer an, weil das ist wirklich einfach, weiß nicht, es hat einen Flair. Wenn das jetzt noch Inhalt hat, geil, aber der Ersteindruck ist erstmal gut.
Auch vom Kampfsystem her und so sieht ziemlich solide aus. Ich glaube, für Souls-Fans sowieso super geil.
Ja, ich habe einfach diesen Rapier gesehen und dachte mir so, nice.
Nein. Oh, dann wird das. Jetzt hoffe ich sogar, dass es ein Souls Game wird, weil dann wird das dein erstes, was dich so ein bisschen in die Richtung bringt. Und irgendwann zockst du dann mal Elden Ring. Ich sehe es schon.
Ja.
Der heilige Gral der Souls Games.
Der heilige Gral der Souls Games.
Nach Sekiro natürlich.
Ja.
Jetzt habe ich alle abgefuckt, die es gibt.
Mit Lies of P kommen wir auch direkt in so eine Kategorie, in mehrere Kategorien, die ich so ein bisschen strittig finde.
Okay.
Da wüsste ich gerne mal deine Meinung dazu, weil es gibt den Award Most Wanted PlayStation Game, Most Wanted Xbox Game und Most Wanted Switch Game. Diese drei Awards haben drei unterschiedliche Spiele gewonnen.
Aber haben wir nicht auch Most Wanted PC Game?
Wir haben auch Most Wanted PC Game. Aber ich weiß nicht, was hältst du von diesen Awards? Sollte man die Konsolenspiele in eins zusammenfassen oder findest du das gut, dass sie die Konsolen aufgetrennt haben?
Ich find's aufgetrennt okay, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass sowas wie God of War. Und stell dir vor, Most Wanted Console Game ist God of War und du bist ein Xbox- oder ein Switch-Spieler und denkst dir so, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich kann es nämlich gar nicht spielen.
Ja.
Finde ich okay, wenn man es nach Konsolen aufteilt.
Ja, aber weißt du, die haben Konsolen geteilt, aber werft Strategie und Simulation in einen Topf.
Das wiederum, da sind wir uns einig. Das ist eine absolute Ich würde sagen, Gamescom boykottieren. Deshalb.
Ja, einfach nur deshalb. Deshalb. Ja. Tut doch den Strategiespielen sowas nicht an.
Naja. Und den Simulationsspielen.
Und den Simulationsspielen. Aber ja. Strategiespiele in erster Linie. Ja.
Ich hoffe einfach, dass in 5 Jahren oder in 20 Jahren Star Citizen diesen Award gewinnt. Best Strategy. Ist kein siehst du, ist eine Simulation, ist kein Strategiespiel. Shit. Nein!
Nein!
Das ist der Untergang für Star Citizen. Das ist der letzte Sargnagel.
Wenn Star Citizen rauskommt, bringen die einfach bei der Gamescom so einen Account raus, so ein Award raus wie hier Longest Alpha oder sowas.
das kann gut sein, aber offiziell sind wir in der Pre-Alpha. Aber währenddessen ist es ein Live-Service-Game. Aber es gibt ja auch noch der Singleplayer, wo wir gar nichts haben, der einfach später erst rauskommt. Das ist immer so diese Diskussion. Nein, das dreht sich immer jeder so, wie er es braucht. Letztendlich ist es so, Star Citizen ist alles und nichts auf einmal. Deswegen hört auf, das einzuteilen irgendwie. Es ist, was es ist. Lebt damit. Es ist nicht fertig, so viel kann man sagen.
Ja gut, das trifft auf viele Spiele zu. Auch welche, die schon als Vollpreistitel verkauft werden.
Zu Battlefield kommen wir noch. Nächste Episode, glaube ich.
Wir kommen zum Most Wanted Xbox Game, The Last Case of Benedict Fox. Das ist ein.
Das hört sich nach was an, worauf ich keinen Bock habe.
Das klingt extrem unsexy und.
Go for it.
Es sieht aber tatsächlich ganz witzig aus, also der Artstyle ist mega cool und es ist so ein Mystery-Plattform-Adventure. Das erinnert so ein bisschen vom Grundgedanken her an Ori, also Ori and the Blind Forest oder Ori and the Will of the Wisps.
Okay.
Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist halt ein Spiel, was cool aussieht, was Potenzial hat, was mich nicht interessiert.
Okay, ja, dann lassen wir es weg, weil ich habe es jetzt auch nicht auf meiner Liste irgendwie, deswegen. Ja. Wen's interessiert? Gerne nochmal. Welcher Award war das nochmal?
The Last Case of Benedict Fox hat den Award gewonnen für Most Wanted Xbox Game.
Also, wenn ihr eine Xbox habt, dann müsst ihr euch das angucken, unbedingt.
Ja, offensichtlich. Definitiv. Ja, vielleicht kommt es auch auf PC raus. Ja, obwohl, wenn es für die Xbox rauskommt, kommt es auch auf PC raus. Also, auch für PC-Spieler vielleicht interessant.
Gut.
Dann kommen wir zum letzten Award. Nee, zum vorletzten Award. Ich habe mir noch einen aufgespart.
Da bin ich echt gespannt, was du dir bis zum Schluss aufsparst.
Most Wanted Switch Game. Tiny Hearts.
Tiny Hearts. Es sagt mir irgendwas, aber ich habe es nicht auf meiner Liste.
Tiny Hearts ist so ein Spielzeug-Puzzle-Game mit so kleinen Blechsoldaten. Ich habe den Grundgedanken nicht so ganz verstanden, weil in der einen Perspektive sahst du aus, als wär's VR, weil du irgendwie in der Ego-Perspektive den Schöpfer von den Viechern oder so spielst, der dann mit irgendwelchen Händen, also mit seinen, du hast halt die Hände gesehen und hast da irgendwas hin und her geschoben, was aber nicht sein kann, wenn es ein Switch-Spiel ist. Dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, es scheint so eine Art Rätselgame zu sein, wo du halt irgendwie so Tower-Defense-mäßig Leute in irgendeine Richtung bewegen musst, dann sieht das andere Level wieder an. Es ist wieder so, es wirkt so ein bisschen wie so eine typische Switch-Spielesammlung.
Okay, aber ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, wenn ihr es googeln wollt jetzt gerade, passt auf, ich wollte nämlich auch gerade gucken, Tiny Hearts auf Google-Bilder und so, ihr findet natürlich nur Bilder von kleinen Herzen. So ganz viele kleine Herzen.
Ja, gut.
Ihr müsst Game dazu eingeben.
Oder einfach Switch.
Oder Switch, ja.
Aber ja, das ist halt so ein Spiel, was voll an mir vorbeigehen wird, wo ich nicht sagen kann, ob es den Award verdient hat oder nicht, weil ich nicht so ganz verstehe, was das Spiel überhaupt sein soll. Ja.
Aber ist okay. Jetzt kommen wir endlich zum finalen Highlight
Award. Kommen wir nicht. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich noch 2 Awards offen habe. Und zwar für Best Ongoing Game.
Best Ongoing, also sowas wie ein Live-Service-Game oder sowas.
Genau.
Okay.
Fällt dir da irgendein Spiel ein, was diesen Preis verdient hätte?
Oh, also ich denke, ein paar könnten das schaffen. Ich würde sagen, Valorant vielleicht. Das wäre sowas, wo ich schätzen würde, es hätte hohe Siegeschancen.
Also, alle 3 Nominierten habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass der Flight Simulator nominiert war.
Mhm, ja.
Und gewonnen hat Sea of Thieves.
Ja, definitiv würde ich auch sagen, das kann diesen Award sich eintüten.
Ist immer noch ein cooles Spiel. Irgendwann hat man halt alles erlebt.
Aber genau das ist ja das Ding bei Ongoing Games, so, da kommen ja Updates. Und das war auch dieses Mal wieder auf der Gamescom vertreten sogar. Also von daher, ja. Ich würde sagen, das ist durchaus, es ist besser, als wenn es jetzt irgendwie FIFA wäre oder so, muss ich gestehen.
Kommen wir nun zum, in meinen Augen, absolut unnützesten Award.
Ich dachte, das wäre der beste. Oh Gott, okay, was ist es?
Das ist ein Publikums-Award. Und zwar der Award für den besten Trailer.
Bester Trailer. Oh, okay. Lass mich raten. Ich würde einfach mal sagen, oh, shit. Mann, das ist schwierig. Starfield.
Nein.
Das war mir klar, aber ich musste irgendwas sagen. Skull and Bones?
Nein.
Ah.
Aber...
Gib mir einen Tipp.
Ja, wenn ich dir einen Tipp gebe, weißt du sofort, worum es geht. Ich sag's einfach, Hogwarts Legacy.
Oh, nein, ja, natürlich. Oh, wie konnte ich das übersehen? Natürlich, da ist der Hype real. Oh.
Also wirklich, das passt eigentlich perfekt zusammen. Der Trailer ist einfach nur dafür da, Hype zu generieren. Du siehst kein Gameplay, es ist wieder nur ein Render-Trailer und am Ende wird dir irgendein Vorbestellerbonus angeboten, der in meinen Augen komplett unnütz ist, weil du kriegst halt so einen Todesser-mäßigen Skin und irgendeinen Mount, die beide extrem hässlich aussehen.
Johannes, da ist, ich habe mir natürlich auch zu Hogwarts Legacy was aufgeschrieben. Und du übersiehst dabei ja, du guckst jetzt hier irgendwie auf die Deluxe-Edition oder so. Also die richtigen Chats, die richtigen Fans, die kaufen sich natürlich die $289.99-Version.
Alter.
Fast $300-Version. Und rate mal, was du da nämlich noch kriegst, zusätzlich zu deinem, ich krieg einen Skin und so, kriegst noch mehr Cosmetics erstmal obendrauf. Und du bekommst einen fliegenden Zauberstab. Ich dachte erst, das wäre ein Ingame-Item, aber es ist tatsächlich irgendwie so ein Buch, wo dann so, ich nehme an, mit Magneten so ein Zauberstab oben drüber gehalten wird. Es ist doch safe ein paar hundert Euro wert, oder? Also safe kannst du das nicht für 20 Euro irgendwo auf AliExpress bestellen.
Also bekommst du für $300 ein Spiel und einen Stock.
Steelbook und bestimmt ist der Stock aus Plastik, weil da müssen ja auch die Magneten und so drin sein, nehme ich an irgendwie.
Ich habe bei fast $300 erwarte ich, dass die wenigstens einen Holzstock nehmen, also einen Holzzauberstab nehmen und dann da irgendwie die Magnete einarbeiten. Wenn das Ding aus Plastik ist, ist das keine $300 wert.
Ich kann dir das mal zeigen. Ich finde, das sieht nicht aus wie als ob es aus Metall wäre, weil
dass das so nicht aussieht, glaube ich dir, weil es regelmäßig so ist, dass bei solchen Deluxe-Sachen die realen Goodies, also die haptischen Goodies, nicht so viel taugen, aber ich habe halt eine gewisse Erwartungshaltung bei diesem Preis.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, es gab auch schon ein paar geile Special Editions. Ich fand sogar einige von den Fallout hatte immer coole Special Editions. Die haben oft Shit-Qualität und so gehabt, aber haben dann noch nachgeliefert. So, jetzt zeige ich dir.
Ja, das war doch auch
hier bei Bild.
War das Green Hell oder Uncharted? Ich bin mir gerade unsicher. Wo du diese Tasche bekommen hast, die absoluter Müll war.
Weil die Tasche war bei Fallout tatsächlich, bei Fallout 76. Da gab's zumindest eine Tasche. Ich weiß nicht, ob die bei Uncharted auch irgendwie kacke war oder
ja,
so.
Ich weiß nicht mehr, jetzt, bei welchem Spiel das war. Ich hatte gedacht, das war irgend sowas, was Dschungelmäßiges gewesen. Wo du die Tasche, die du bekommen hast, dann so richtige Plastik AliExpress Qualität hatte. Was du halt überhaupt nicht verwenden konntest. Aber ja, Felix hat mir gerade den Zauberstab gezeigt. Also Felix hat mir gerade seinen Zauberstab gezeigt.
Mhm. Mein schwebender Zauberstab.
Dein schwebender Zauberstab.
Guck mal, ich muss ihn gar nicht halten.
Nee. Ja, also ist bestimmt für die absoluten Hardcore-Fans richtig geil.
Ich finde den Zauberstab, ich finde das auch cool, kleiner schwebender Zauberstab. Ist nur der Preis. Es gibt auch noch ein Steelbook natürlich dazu. Und Highlight, 72 Stunden Early Access. Das ist das, was mich richtig aufregt. Ich hasse es. Warum? Das Spiel ist fertig, das Spiel kommt raus und dann musst du 300 Euro ausgeben, um's spielen zu können, wenn es rauskommt.
Hä?
72 Stunden Early Access. Das ist doch ganz normal inzwischen.
Das heißt, ich gebe mehr Geld aus, um früher ein dafür unfertiges Spiel zu spielen.
Nein, 72 Stunden Early Access. Das heißt, du bekommst einfach 72 früher Zugriff aufs Spiel.
Ja, 72 Stunden früher, ja.
Genau, du bekommst 72 Stunden früher Zugriff aufs volle Spiel, nicht auf die Early Access Version.
Ach so.
Du bekommst einfach nur quasi 3 Tage vor Release 72 Stunden. Wie viele Tage sind das? Ich hab doch keine Ahnung. Mathe? Was ist das? Du bekommst
3 Tage
vorher, kannst du schon das Spiel spielen, kannst deine Let's Plays machen oder whatever. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt werden die großen Let's Player das Spiel auch schon bekommen und können das streamen und so weiter. Das ist ja immer der Bullshit. Die Leute denken dann, vor allen Dingen so kleinere YouTuber oder so, glaube ich, Warnung geht raus an die, ich kaufe mir das, diese 300-Euro-Version, das macht sonst keiner, dann kann ich es einfach schon 3 Tage früher streamen.
Nee. Und dann, du kriegst ja teilweise die Vorab-Version schon irgendwie einen Monat vorher und kannst dann schon das erste Chapter oder so spielen.
Exakt.
Halt so. Nicht das komplette Spiel durchsuchten, aber du kannst dann halt Content produzieren, weit bevor der Otto-Normalverbraucher überhaupt die Möglichkeit hat, so ein Spiel zu bekommen.
Eben, deswegen meine ich nur, holt's euch nicht deshalb. Holt's euch, weil ihr den Feastrill Mount des Dark Arts Battle Arena... Ach ja, das ist ja der größte Bullshit. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Die Dark Arts Battle Arena. Das ist ein extra Spielmodus. oder sowas in der Richtung.
Das kriegst du bei diesem Vorbild, das kriegst du auch als Vorbestellerbonus. Zusätzlich zu diesem Mount und zu dem Todesser-Skin.
Ah, okay, also ist das auch in der 70-Dollar-Version.
Ich weiß nicht, welche Version da angepriesen wird. Es wäre halt nur interessant zu wissen, ob du, wenn du kein Vorbesteller bist, Zugang zu dieser Battle Arena kriegst. Die Skins sind mir erstmal egal, weil die finde ich ja, wie gesagt, sowieso hässlich. Weil ich mag die Welt von Harry Potter. Ich bin kein Hardcore-Fan, aber ich mag die Welt von Harry Potter genug, um mir dieses Spiel auch anzugucken.
Ich habe da voll Bock drauf, ja, auch. Ja.
Und deswegen hoffe ich halt, dass sie sich nicht wieder in dieser Gelddruckmaschine so hart verrennen, dass dann das Spiel so drunter zu leiden hat.
Aber es scheint, ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, es scheint jetzt auch nicht so genau klar zu sein, was diese Dark Arts Battle Arena ist. Das sieht man zum Beispiel an diesem...
Im Endeffekt ist das einfach so ein Battle Royale-Modus.
Also hier auf Steam gibt es zum Beispiel einen Post, der heißt einfach nur What the fuck is Dark Arts Battle Arena?
Ja, ohne Scheiß, das könnte ich mir sogar vorstellen, weißt du, Battle Royale ist gerade in, Hogwarts Legacy kriegt einen Battle Royale-Modus.
Aber wie gesagt, ne, bei diesen ganzen Battle Royale-Sachen, ich habe da überhaupt nichts dagegen. I love it. Ich liebe Battle Royale, gerne. Gib mir das in jedem Spiel. Das ist ja kein riesiger Aufwand.
Ja, wenn er gut umgesetzt ist.
Nein, auch wenn er schlecht umgesetzt ist. Gib ihn mir einfach oben drauf. Wenn da irgendwie ein Programmierer nochmal 10 Stunden Zeit übrig hatte, sehr wahrscheinlich bei einem AAA-Studio, dass da einfach mal jemand nochmal 10 Stunden Zeit hatte. Aber er hat vermutlich dann 5 bekommen, damit die das nämlich als Pre-Order-Bonus raushauen können und wir kriegen Battle Royale. Ist doch geil. Nein. Ich weiß, was du meinst. Wenn er scheiße ist, ist er scheiße. Was soll man da sagen?
Ja gut. Wenn es halt ein Zusatzding ist, schön. Wenn halt dafür Ressourcen von anderen Ressorts abgezogen werden, ist das halt schlecht.
Und vor allen Dingen, wenn das wirklich ein Spielmodus ist, wo du vorbestellen musst oder wo du einfach die teurere Version kaufen musst, dann finde ich das irgendwie ein bisschen suspicious, weil das ist ja kein DLC oder... Ach, egal. Come on, Leute. Keine Pre-Order-Bonus. Kauft euch die Standardversion und dann... Habt ihr das Spiel fertig?
Ja, aber das ist halt,
wenn's draußen ist.
Extrem unsexy, wenn du einfach ein Spiel kaufst und dann einen Code bekommst und das war's. Also wenn du Sammler bist, dann willst du ja schon was Haptisches haben.
Dann willst du
nicht irgendeine DVD-Box, die halt leer ist, bis auf die Installations-CD für Steam.
Du willst das Steelbook, wo dann trotzdem nur ein Code drin ist, nehme ich an, aber du
willst das Steelbook. Ja, aber das Steelbook hat wenigstens diesen Charakter als Ausstellungsstück, weißt du?
Ja.
Deswegen kann ich schon verstehen, wenn Leute sich sowas kaufen. Ich habe auch von Unity, das musst du dir mal überlegen, ja. Steelbook, was ich habe, ist von Assassin's Creed Unity. Und das steht aber immer noch daheim bei mir auf dem Schreibtisch.
Ich muss sagen, ich finde Steelbooks erstmal auch cool, aber die sehen immer so unterschiedlich aus zu den anderen Packungen, die man so normalerweise hat, dass ich es immer komisch fand, die im Schrank mit stehen zu haben. Weil die haben ja oft auch nicht diese Seitenbeschriftung, weil die ja so zum Aufmachen sind und so. Und deswegen fand ich immer die normalen Plastikverpackungen tatsächlich schöner. Weil wenn man jetzt so in den Schrank reinguckt zum Beispiel, dann sieht man ja die ganzen DVD-Rücken da so.
Kommt drauf an.
Was?
Du siehst nicht alle DVD-Rücken bei deinem Schrank, weil dein Schrank einfach vollgestopft bis zum geht nicht mehr ist.
Das stimmt. Ich muss mal wieder umorganisieren. Das war ja so ein bisschen für verschiedene Dinge, dieser Schrank, und hat sich dann aber irgendwie entwickelt in mein DVD-Regal.
Ja, bei mir geht's aber auch schon wieder los. Ich habe schon wieder viel zu viele DVDs, ich kann die auch nicht mehr alle so. Ich lege die dann halt meistens so oben drauf, dass du wenigstens trotzdem noch den Rücken siehst.
Ja, eben, aber die liegen da jetzt erstmal, wie du siehst, da ist es ja noch genug anderer Kram in dem Regal, der kommt da alles weg und dann ist das mein DVD-Regal. Geil. Ja. Das und Videospielregal natürlich. Auf jeden Fall so viel zu Hogwarts Legacy. Wenn du noch was drüber sagen willst, ich glaube, jetzt ist ein guter Moment. Ich würde auf jeden Fall da noch was zu sagen wollen.
Ja, also es ist halt, man aus dem Trailer kommt halt auch wieder so ein bisschen raus, dass es um den Salazar Slytherin gehen wird, auch so ein bisschen um die Entdeckung und umstrittene Verwendung von den unverzeihlichen Flüchen. Also es scheint schon den absoluten Hardcore-Harry-Potter-Fans wieder viel Lore-Futter zu geben. Es hat das Potenzial, nicht einfach nur irgend so eine random Lizenzgurke zu sein.
Ja.
Aber das wird sich halt erst zum Release zeigen.
Eben, darauf hoffe ich auch, dass es einfach schöne, entspannte, geile Story ist und schöne, tiefere Einblicke gibt. Ich hoffe einfach, dass das Zaubern Spaß macht, dass man sich wirklich fühlt wie ein Zauberer. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ich denke, das ist das, was alle erwarten.
Ja, so ein geiles Kampfsystem, dass du nicht einfach nur spammen kannst.
Geiles Kampfsystem, ultra wichtig, auch mit Kontern gerne und allen möglichen. Da bietet ja das Universum alles Mögliche, was man braucht. Und dass es ein RPG ist an sich, finde ich einfach schon mal Hammer. Sowas hat man sich doch immer gewünscht, oder? Weil ich will nicht das 10. Mal Harry Potter sein, der irgendeine... da fühle ich nicht so mit mehr, weil ich weiß doch eh, wo er landet.
Ja, man kennt's ja auch schon. Man hat's ja schon sehr oft gespielt.
Genau.
Es lag ja teilweise bei den DVD-Boxen, lag ja sogar das Computerspiel oder der Demo für das Computerspiel mit bei zum jeweiligen Filmteil. Und auch wenn du die Spiele gespielt hast, die waren schon cool für ihre damalige Zeit, weil damals warst du auch so ein bisschen mehr Fanboy, dass du über den ein oder anderen Programmierfehler hinwegsehen konntest.
Das gebe ich dir, ja.
Mittlerweile ist es halt, ja, hat man schon tausendmal gesehen. Ist schön, dass sie jetzt den Schritt in die andere Richtung machen und was komplett Neues aufmachen. Haben sie ja mit den Filmen auch gemacht. Die haben ja auch gesagt, okay, gut, Fantastische Tierwesen, wir machen jetzt nicht irgendwie noch ein Follow-up zu Harry Potter, weil dem haben sich alle satt gesehen.
Und auf einmal geht's um Dumbledore.
Ja. Aber gut,
ist okay,
mehr Background-Story cool. Zu Dumbledore ist auch schön.
Ja, eben. Kommt ja immer auf die Umsetzung drauf an, aber wir verschließen uns ja nicht generell gegen irgendwie sowas. Dann sind wir mit den Awards durch, nehme ich an.
Wir sind mit den Awards durch.
Fantastisch, dann können wir jetzt endlich zu unseren ganzen Games, die wir uns so rausgesucht haben.
Ja, nachdem wir die 1-Stunden-Marke überschritten haben.
Das ist, glaube ich, das war unvermeidlich.
Ja, das ist einfach so. Ihr kriegt jetzt einfach Bonus-Content.
Es ist Bonus-Content. Wir können es auch alles in die nächste Folge auslagern.
Nee. Ich würde sagen, unsere Mentions machen wir noch.
Die Highlights so. Die Highlights machen wir auf jeden Fall noch, ne?
Ja, unsere Highlights. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann auf jeden Fall nochmal die komplette Indie-Arena durch. Also nicht jedes einzelne Spiel, aber so alle möglichen Spiele, die uns interessieren, nochmal im Detail.
Vielleicht verschieben wir dann auch unsere Empfehlungen aufs nächste Mal. Damit wir sind jetzt basically das, ihr habt jetzt eine Stunde lang Empfehlungen von uns bekommen.
Ja.
Mehr oder weniger. Also, willst du anfangen? Erstes Game. Was hast du so rausgekriegt, was es so Geiles gibt auf der Gamescom?
Lego Bricktales.
Lego Bricktales. Guck mal, es gibt ein Lego-Spiel, ich habe noch gar nichts davon gehört. Es gibt einfach so viele Spiele. Gibt so viele Spiele auf der Gamescom, das ist mir nicht begegnet.
Lego Bricktales ist mal was anderes. Du hast. Das ist so ein Adventure-Rätsel-Game, wo du halt. Auch wieder ganz Lego-Spiel typisch, immer wieder irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Teile, irgendwelche Brücken, irgendwelche Konstruktionen, irgendwelche Katapulte und so ein Kram bauen musst. Mit dem Unterschied, dass diese Teile Physics haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen zu krassen Überhang konstruierst, knickt der ab. Wenn du beim Helikopter...
dann ist ja wie echtes Lego, wo einfach die Teile nicht mehr aufeinander halten, weil die inzwischen so schlecht sind.
Ja. Wenn du einen Helikopter baust und den Rotor nicht mittig zentrierst, dann schliert er halt nach links und stürzt ab oder so ein Kram.
Okay, heftig.
Und es scheint halt wirklich so zu sein, dass du halt einfach durch die Welt rennst und immer zu irgendwelche Quests kriegst und dafür dann irgendwelche Sachen basteln musst. Hat Potenzial, kann auch schnell langweilig werden. Das hängt halt ganz davon ab, wie die Questreihen dann gestalten. Das aber auf jeden Fall ein Spiel, was man als Lego-Fan im Auge behalten sollte.
Hört sich so ein bisschen an wie Besiege, wo man ja auch so quasi Aufgaben bekommt, im Sinne von, du musst das und das zerstören oder so. Nee, und dann baust
Also du hast dann wirklich irgendwie so, weiß ich, 15 Teile und kriegst gesagt, bau einen Hubschrauber. Und bei Besiege ist es ja so, hier ist eine Sandbox,
okay, also
mach, was du willst.
Das wusste ich nicht. Also es ist nicht sandboxig, sondern du hast schon vorgegebene Teile und alles.
Vorgegebene Teile, vorgegebene Ziele, aber... Zumindest vermute ich das jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass du einfach eine genaue Konstruktion guessen musst, was mega AIDS wäre bei einem Lego-Spiel.
Das wäre richtig kacke, ja. Das wäre jetzt dem Lego-Gedanken natürlich ganz nahe dann eigentlich. Bau es, lass es so, weil du kannst eh nichts anderes draus bauen und kauf dir was Neues.
Ja, gut.
Lass uns jetzt nicht über Lego reden, da könnte ich auch stundenlang drüber reden. Love it. Klemmbausteine, ganz toll. Es sieht auf jeden Fall grafisch toll aus, wirklich toller Lego-Stil, würde ich jetzt einfach mal sagen, und es soll 2022 noch rauskommen.
Ja.
Ja, da bin ich doch mal gespannt. Also, das kommt auf meine Wunschliste, denke ich, weil reingucken will ich auf jeden Fall mal.
Ja.
Sehr schön. Dann fange ich mal an mit etwas, ich weiß nicht, ob ich selbst spielen werde und ob ich mich drauf freue, aber ich würde es einfach mal als funny Service-Meldung hier verbuchen. Goat Simulator 3. Ich weiß nicht, hast du Goat Simulator 1 gespielt?
Ja.
Hast du Goat Simulator 2 gespielt?
Nein.
Den gibt's nämlich auch nicht.
Exakt.
Gut, du wusstest es schon. Verdammt, ich dachte, ich kann dich überraschen. Ja, ich find's aber lustig, dass sie einfach den zweiten Teil überspringen. Da merkt man ja schon, das ist ja, ich finde, allein dieser Fakt ist genug Auftakt für das Game und ich muss gar nichts weiter was dazu sagen.
Es wird noch besser.
Ja.
Bei Goat Simulator gibt's den Pre-Other-Bonus. Also ein Wortspiel aus Pre-Order und Other für Euter.
Euter, ja.
Der Bonus ist ein Euter mit Physics. Wenn du vorbestellst, kriegt deine Ziege ein Euter mit Physics.
Siehst du, das ist die Art von Pre-Order-Bonus, die ich okay finde.
Ja, weil es halt witzig ist, weil es voll in das Universum reinpasst.
Und es nimmt niemanden was vom Spiel weg, der diesen Pre-Order-Bonus nicht hat. Ist nett, ist cool, nette Kleinigkeit. Aber come on, das ist ein grafisches Element, das dich jetzt nicht, das Spiel nicht spielen lässt.
Ja, definitiv. So. Aber Goat Simulator, es ist einfach, für die, die es nicht kennen, hol's auf jeden Fall nach. Unfassbar witzige Sandbox.
Sehr gut. Was ist als nächstes auf deiner Liste?
Dave the Diver.
Dave the Diver. Oh, geiles Pixelart, ne?
Extrem geile Pixelart. Das ist halt ein Pixel-Adventure, wo du als Taucher unterwegs bist und halt Abenteuer erlebst. Viel mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Es gibt halt
Point auch... Point-and-Click? Oder Adventure einfach
Adventure,
generell?
Adventure. Hast auch zwischendurch ab und an mal so Passagen, wo du in irgendeiner Bar bist und irgendwelche Getränke mixen darfst und sowas. Also
abwechslungsreich.
Abwechslungsreich. Es scheint auch eine grundsolide Story zu haben. Also es gibt verschiedene Charaktere, die dann auch ihre eigene Persönlichkeit haben. Also es ist nicht so, dass du einfach nur einen 2D-Sprite hast, der Dave heißt. Der scheint auch ein bisschen Background-Story zu haben.
ist gut für ein Adventure. Ja. Gut, dann Ixion haben wir ja schon durchgesprochen und dementsprechend steht als nächstes auf meiner Liste auch ein Adventure. Es ist diesmal aber auch ein Point-and-Click-Adventure, das heißt The Frogs. Und es ist strange, weil es nutzt Renaissance-Gemälde. Die ist animiert, es ist lustig, es ist hässlich, aber auch irgendwie nicht.
Geht's da um Frösche?
Es geht nicht um Frösche.
Oh, ich dachte schon, die erzählen jetzt unsere Lore von unserem Point-and-Click-Adventure nach.
Nee, es ist tatsächlich so, dass es quasi Renaissance-Gemälde sind, die animiert sind. Wie gesagt, Point-and-Click-Adventure, es ist lustig, lustige Texte und so. Guckt's euch einfach an. Ihr werdet, glaube ich, sofort, wie ich auch sehen, das sieht lustig aus, das sieht nach Spaß aus, es sieht nach meme-mäßigen Sachen aus. Es kommt im September raus, 2022. Also auch da nicht mehr lange hin. Könnt ihr jetzt auf Steam auch schon euch angucken und dann mal gucken, ob ihr es vielleicht dann haben wollt.
Weißt du, was eine ganz krasse Missed-Opportunity ist?
Was denn?
Aber wahrscheinlich auch copyright-mäßig sehr schwierig. Diese Spiele, die diesen mittelalterlichen Flair bedienen vom Artstyle her, wie jetzt zum Beispiel auch Potioncraft, Alchemist Simulator oder hier, wie hieß das Spiel? Ink...
Ink EK? Das ist echt, der Name ist nicht
der
so
Name, Der Name geht nicht so gut Kennst du diese Bardcore-Videos?
Inculinati.
Kennst du diese Bardcore-Videos, wo die einfach mit mittelalterlichen Instrumenten irgendwelche Chartmusik spielen?
Ja.
Warum hat kein Videospiel so einen Soundtrack? Das wäre doch mega witzig, wenn die dann schon in diese Meme-Geschichte reinschießen, dass sie auch diese ganzen Meme-Sounds in der Bardcore-Version mit einbasteln.
Das stimmt, das wäre ganz geil. Aber auf jeden Fall, ich bin ja eigentlich nicht so der Point-and-Click-Adventure-Typ, aber das sieht so lustig aus, dass sogar ich drauf Bock bekommen habe. Wirklich, es ist. Schaut euch den Trailer an, ich glaube, danach habt ihr auch Bock. So, also so viel dazu.
Ja, ich möchte noch kurz ansprechen, auch als Servicemeldung, weil es mir eigentlich, ich sag mal, ziemlich egal ist. Minecraft Legends ist halt ein Minecraft RPG. Hat für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass es ähnlich wie der Minecraft Story Mode an eine etwas jüngere Zielgruppe orientiert ist. Aber, ja, für Minecraft-Fans.
Aber ist Minecraft nicht an sich schon ein RPG?
Ja, aber es hat halt keine Story. Minecraft, das wir gespielt haben, ist ja eigentlich mehr eine Sandbox.
Ja.
Oder ein Survival-Spiel.
Genau, mit RPG-Elementen an. Du kannst leveln, du kannst craften, du kannst dich ausrüsten.
Ja, aber du hast keine so wirkliche Story, du hast kein so wirkliches Ziel, außer den Ender-Drake zu legen, also...
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist
ein diskutabler Punkt. Da können wir auf jeden Fall nochmal ausschweifend in der nächsten Folge drüber reden.
Aber es ist quasi jetzt nicht einfach nur nochmal ein DLC für Minecraft, das eine Story hinzufügt, sondern es ist, weil ich kann mir darunter jetzt noch nichts vorstellen.
Das ist ein RPG. Du hast auch so eine isometrische Ansicht.
Ist es so?
Third Person, wo du dann wirklich, also du hast auch diese Bauelemente, aber es geht halt dann wirklich vorwärts aus. Einen roteren Faden.
Also du kannst trotzdem bauen.
Irgendwie schon, aber ich denke mal, das wird dann auf so eine Lego-Geschichte hinauslaufen, wo du dann immer so aufgabenmäßiges Bauen machst.
Okay, ich bin gespannt. Es hört sich interessant an.
Kann natürlich auch einfach sein, dass du eine Cutscene gezeigt kriegst, wo dein Charakter irgendwas baut. Das kann auch sein.
So, wir lieben natürlich Minecraft, das ist klar. Aber Johannes, ich habe hier was, das ist eher was für uns. Ja, für uns richtig Hardcore-RPG-Leute, die MMOs auch lieben. Ich weiß nicht, ob du MMOs liebst. Ich eigentlich auch nicht so. Ich find's
kommt okay. Drauf an.
Sie können sehr geil sein. Es zieht mich immer mal wieder eins rein. Auf jeden Fall, mal sehen, ob uns das hier reinzieht. Denn das ist von Dune. Dune Awakening.
Ja, Dune Awakening wollte ich auch drüber reden. Ich habe gesehen, dass du das auf der Liste hast, hab's auf meiner nicht draufgepackt. Einfach wegen der Welt. Ja, bitte, gebt uns das.
Da, ich muss sagen, ich sag auch, gebt uns das. Ich sag aber auch, ich bin zurückhaltend, weil bisher haben wir nur einen Render-Trailer. Und Bilder und so, aber...
Gebt uns das in guter Ausführung.
Wir haben noch nichts vom Gameplay gesehen. Das Gameplay kann halt kacke werden. Es könnte top-down irgendwie irgendwas werden. Ich stelle mir dann halt vor, First-Person, Survival in der Wüste, Roleplay halt. Also das stelle ich mir vor. Und letztendlich...
Geile ist es Lore.
Ja, aber letztendlich keine Ahnung... Was? Geile Lore? Ja, geile Lore. Und letztendlich ist es irgendwie ein schlechtes top-down... nicht Minecraft, World of Warcraft, aber... Die Welt ist halt nicht so bunt, sondern...
Also hat es das Potenzial, extrem geil oder ein mieser Cash-Grab zu werden?
Also der Render-Trailer sah fantastisch aus.
Ja, Render-Trailer haben die Publisher heutzutage drauf. Also das muss man denen lassen.
Das muss man denen lassen. Und das ist jetzt ja schon
müssen sie nur noch gute Spiele machen. Ach,
der Render-Trailer ist ja schon das halbe Spiel.
So. Ja.
Also da bin ich super gehypt drauf. Ich freue mich da echt drauf. RPGs haben auf jeden Fall in den letzten Jahren mal wieder ein paar große Namen so hinter sich bekommen. Also RPGs und MMOs scheinen wieder ein bisschen auf dem Vormarsch zu sein in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber das geht auch so ein bisschen, ich denke mal, das hat auch so ein bisschen dieser Singleplayer-is-dead-Trend zur Folge. Weil einige Publisher immer noch so ein bisschen darauf sich eingeschossen haben, dass jetzt bei den Multiplayern das Geld liegt.
Aber andererseits kommen halt super viele auch Singleplayer-Spiele raus. Sehr, sehr viele.
Ja, weil halt nicht alle diesen Trend fahren. Und dieser Trend ist auch gerade so ein bisschen abflachen, aber ist halt noch nicht bei allen komplett vom Tisch, weißt du?
Ich wollte gerade sagen,
die Hochzeit dieses Trends ist durch.
Die Firma, die das gesagt hat, also Bethesda, die quasi das alles für tot erklärt hat, die selbst machen ja als nächstes auch mit Starfield ein Singleplayer-Spiel wieder. Ja, also von
jetzt
daher.
Wieder, aber zwischenzeitlich hat das ja nicht funktioniert. Das war ja, hat man ja bei Fallout 76 gesehen, dass das halt hat auch voll nach hinten losgehen kann.
Oh ja, ach, Fallout 76, da kommen wir auch, ich glaube, dann in der nächsten Episode nochmal dazu.
Ja.
Da gab es nämlich auch was Neues.
Oh ja.
Nächste Episode, alles in der nächsten Episode. Was hast du uns noch mitgebracht?
Ich habe ein Folgeteil von einer sehr beliebten Videospielreihe, nämlich New Tales from the Borderlands. Ist kein vollwertiger Teil, wenn man das so sehen will. Es sind halt wieder, wie damals Tales from the Borderlands oder das Pre-Sequel, halt was kürzer gefasst ist im Borderlands-Universum. Und zwar spielt man Anu, Octavio und Fran, Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Das Ganze ist eine Story, die über 5 Kapitel geht. Und die Borderlands-Community ist Hype.
Und ist das wie Tales from the Borderlands? Also ist es quasi ein Adventure oder ist es ein Shooter?
Ich denke mal, das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht recherchiert.
Naja, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht recherchiert.
Das ist so Servicemeldung, gib ihm.
Wie heißt es nochmal?
New Tales from the Borderlands.
New Tales.
Extrem innovativer Titel auf jeden Fall.
Bei dem Titel hätte ich das aber auch, da hatte ich auch nicht recherchiert eigentlich. Mir ist nur die Frage gerade in den Sinn gekommen. Ist auf jeden Fall ein Einzelspieler. Warum steht Genre, Grafik, Adventure? Also es ist kein Shooter. Weil bei Borderlands kannst du ja in zwei Richtungen gehen. Entweder die Shooter-Version oder es ist die Tales-Version. Und die Tales-Version finde ich voll geil. Also wirklich, ich finde, das sind mit die besten Telltale-Spiele auch gewesen.
Ja, Telltale. Ja, Telltale.
Telltale.
Vor allem die The Walking Dead-Spiele.
Ja, die haben zum Schluss ein bisschen, ja, die ersten waren die besten. Da kannte man ja auch das Rezept noch nicht und das war alles neu und wow, was hier, interaktive Story, aber ich entscheide und da stirbt jemand durch meine Entscheidung und das beeinflusst diesen Film. Das war ja damals noch viel krasser als es heute ist, wo man, vor allem wenn man mehrere schon davon gespielt hat, sehr schnell die Fäden sieht, wie sie immer wieder zusammenlaufen.
Ja, definitiv.
So, dann kommen wir bei mir auch schon zum letzten auf meiner Liste für heute.
Ach echt?
Ja.
Dann habe ich noch viel.
Ich habe ja so ein paar kleine Sachen dann fürs nächste Mal. Aber das sind jetzt hier so meine Hype-Games. Und deswegen Hyena heißt das letzte Spiel auf meiner Liste hier. Hyenas, Entschuldigung.
Hyänen.
Genau, Hyänen auf Englisch, Hyenas. Und keine Ahnung, warum das so heißt, weil ich finde es irreführend, beziehungsweise ich finde, das verrät ja eigentlich noch gar nicht, was das für ein Spiel ist. Und das ist ein ganz besonderes Spiel. Es ist ein Multiplayer-Sci-Fi-Shooter, aber auch mit Schwerelosigkeit und dem ganzen Kram. Und deswegen, ich bin Shooter-Fan, ich guck mir das an, ich bin eigentlich eher so ein... Ich mag Sci-Fi-Shooter in dem Sinne eigentlich nicht so sehr. Ich würde mich aber mal drauf einlassen. Und ich habe ja auch natürlich wieder die Steam-Store-Beschreibung für euch. Multiplayer-Sci-Fi-Shooter. Geh mit deinem Rudel auf Raubzug und stiehl kostbare Popkultur-Artefakte von den Mars-Milliardären und rivalisierenden Crews.
Also ja, es ist halt so ein Heist-Game.
Genau.
So ein bisschen wie Perfect Heist oder Payday.
Genau, aber halt vom Stil her nicht so ernsthaft, wie es scheint.
Ja, sehr, sehr, sehr wieder so kunterbunt halt.
Und genau.
Mit vielen popkulturellen Anspielungen. Und
deswegen, da bin ich auch sehr offen, aber ich würde mal ein Auge drauf werfen.
So. Auf jeden Fall.
Jetzt kommst du hier mit deiner Flut noch.
Nee, ich habe mal gerade meine Flut ein bisschen eingedampft, weil ein paar Sachen, da würde ich schon gerne ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber ich habe noch ein paar Spiele offen, nämlich zum einen Tortuga, A Pirate's Tale.
Mhm.
Weil das sieht aus wie der geistige Nachfolger von Sid Meier's Pirates. Und ich bin hyped.
Okay, ich habe das Spiel gesehen, aber das Cover hat mich nicht angesprochen. Deswegen habe ich mir dazu noch nichts durchgelesen. Ich habe aber direkt gedacht, wenn das geil ist, dann hat's Johannes auf seiner Liste.
Ja, also das Cover ist extrem unsexy und der erste Part vom Trailer auch, weil du halt nur von irgendeinem Piraten zugelabert wirst. Aber sobald die ein bisschen Gameplay zeigen, denkst du dir sofort, das ist Sid Meier's Pirates. Oh mein Gott, ich bin im Hype.
Ja, die Ingame-Grafik, die sieht auch ganz gut aus. Also das Cover haben sie nicht so gut gewählt, würde ich sagen.
Solange die nicht so ein beschissenes Tanzminispiel wie bei Sid Meier's Pirates drin haben, ja, bin ich sofort im Hype. Sid Meier's Pirates ist halt wirklich ein extrem geiles Spiel, wo halt die Grafik und sowas auch noch durchaus tauglich ist, aber die Steuerung ist halt nicht gut gealtert, weil es hat sich halt mittlerweile so viel getan und das ist halt was einen dann so ein bisschen den Spieleabend vermiest, warum du dann das Spiel nicht 8 Stunden spielst, weil es irgendwann anstrengend wird. Und wenn Tortuga, A Pirate's Tale genau diese Fehler ausbügelt und noch eine etwas fettere Story als Sid Meier's Pirates da reinbaut, da bin ich sowas von drinne.
Weißt du, was ich bei Tortuga, Pirate's Tale, bei dem Cover und so, als ich das gesehen habe, weißt du, was ich gedacht habe?
Mobile Game.
Nicht Mobile Game, sondern so ein 5-Euro Wimmelbildspiel, was meine Mutter aus dem Rewe mitgebracht hat. Das war mein erster Gedanke. Ist natürlich komplett abstrus, obwohl, solche Spiele können auch gut sein, aber verstehst du, da vor allen Dingen Pirate's Tale, da habe ich gedacht, okay, ja, ist irgendwie Story, Adventure, Point and Click oder Wimmelbild und so, weil das alles so oldschool aussieht von der Aufmachung her. Wie gesagt, nur das Coverbild. In-game auf einmal geile 3D-Grafik, mehr und alles. Also super.
Das Cover sieht wirklich extrem altbacken aus, da muss ich Felix recht geben.
aber ich hab Bock drauf. Jetzt hab ich Bock drauf.
Ja. Felix, denkst du, die Welt braucht ein neues Mario Kart?
Die braucht 15 neue Mario Karts, hallo?
Dann habe ich jetzt für dich Smurfs Kart.
Schlümpfe oder was?
Ja.
Die Schlümpfe Kart? Ja.
Das ist einfach ein Kartspiel mit den Schlümpfen. Ich habe das gesehen und dachte mir so, gibt's die Marke wirklich noch? Kann man damit noch Geld verdienen?
Die Antwort ist blau.
Ja. Ja.
Also, warum nicht? Bist du Schlümpfe-Fan? Magst du die Schlümpfe?
Als Kind ja, aber es ist halt, ich bin halt dem Alter so entwachsen.
Also ich bin voll Gargamel Ultra auf jeden Fall. Der Gargamel, oder? So hieß er doch.
Ja, ich glaube schon.
Es ist interessant. Ich fand's immer ein bisschen weird, weil auch als Kind ist mir schon aufgefallen, dass da nur eine Frau im Dorf ist. Und ich fand's gar nicht so, oh, die bumsen die alle, die eine. Sondern ich habe einfach nur gedacht, was ist denn da Schreckliches vorgefallen?
Ja.
Dass es nur noch eine Frau ist.
Aber da gab's doch, das habe ich irgendwie so am Rande mitgekriegt. Der neueste Schlumpf-Kinofilm, da entdeckt doch Schlumpfine dann das weibliche Schlumpfendorf. War da nicht irgendwas? Also es gibt anscheinend irgendwie...
Worin endet dann der Film?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Ich weiß, worin der endet, wenn auf einmal Schlumpfine sagt, da ist ein Dorf voller Frauen, oder? Bei dem Frauendorf, da ist ein Dorf voller Männer. Und die so, oh, warte mal.
Ich weiß auf jeden Fall, wo die Fanfictions enden.
Ja, wo sie anfangen, wissen wir jetzt.
Ja.
Das ist interessant. Okay, ist das geil? Sieht das spaßig aus? Weil letztendlich, mal scheiß auf die Lizenz, wenn es ein geiles Game ist.
Es sieht wie ein generischer Kart-Racer aus. Also, was man halt schon 10.000 Mal gesehen hat. Ich verstehe auch nicht, warum Beach Buggy Racing immer noch existiert. Nur weil das jetzt irgendjemand auf den Tesla portiert hat. Ey, Leute, irgendwann sind so Racing-Games halt auch tot. Also so diese Kart-Racing-Games. Da gibt's nichts Innovatives mehr.
Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Oder ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt aufgeschrieben hatte. Aber ich wollte drüber reden. Tesla, da kann man ja Spiele drauf spielen.
Ja.
Und da habe ich einen Twitter-Post gesehen, wo auch tatsächlich das Lenkrad als Input-Methode verwendet wurde.
Ja, für Beach Buggy Racing, ein Mobile-Game, was ich schon zu meiner Schulzeit auf dem Handy gezockt habe.
Ja, aber das finde ich doch geil, oder? Wenn du auf einmal in deinem Auto sitzt und kannst mit einem Lenkrad auf einmal auf dem Bildschirm
Ja, dort. Aber der Nachteil ist halt, du musst immer so nach rechts unten gucken,
das stimmt.
Weil da halt die Konsole ist.
Das war mein zweiter Gedanke. Ich so, okay, geil, aber andererseits
es super ist ungeil. Es ist halt wie diese ganzen Tesla-Updates, die solche Spielereien mit reinbringen, halt genau das. Es ist eine Spielerei.
Ja, es ist eine Spielerei.
Wie viele dieser Features.
Aber auch allein, also auf dem Auto spielen zu können, finde ich an sich schon eine ganz geile Sache. Mit einem Controller oder so, easy, chillt man sich hin. Vor allem, wenn man irgendwie im Stau steht oder irgendwas. Also natürlich als Beifahrer.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich, jetzt kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste, ne? Es gibt Displays, ich weiß gar nicht, in welchem Auto das verbaut war, das war in irgendeinem Concept-Car war das drin, ne? So ein Display, das hat ähnlich funktioniert wie diese Wackelbilder, die du kennst. Das heißt, der Fahrer hat's Navi gesehen und der Beifahrer konnte DVDs gucken.
Das ist fancy. Sehr coole Technik, auf jeden Fall, ja.
Die Frage ist, wenn du auf der Rückbank sitzt, was siehst du dann?
Du siehst beides gleichzeitig. Du bist einfach verrückt.
Du bist einfach komplett bekloppt. So.
Also wir haben Testfahrten gemacht. Fahrer super zufrieden, Beifahrer super zufrieden.
Siehst dann so ein fettes Drag Race, weißt du, irgendwie so irgend so ein richtig fettes Rennen aus Fast and Furious und dann in 500 Metern links abbiegen.
Ich wollte drauf hinaus,
wie funktioniert das eigentlich mit der Soundausgabe?
Ich würde sagen, dass die hinten auf der Rückbank einfach verrückt geworden sind in dem Test. Also die sind jetzt einfach, ja. Der Gag wäre natürlich besser gekommen am Ende meines Aufbaus, aber...
Ja, tut mir leid.
Alles gut,
ich habe mich da gerade voll drin
verraten. Ich weiß, du bist weil mega jetzt, enthusiastisch.
Jetzt überleg mal, weil du kannst jetzt DVDs gucken und Navi, aber dann hast du ja, das regt mich schon auf, wenn ich Musik oder Hörbücher höre beim Autofahren, wenn mir die Navi-Frau immer zu zwischen quatscht und dann halt auch so ewig lange so in 500 Metern links abbiegen und dann dem Straßenverlauf weiter folgen für 600 Kilometer.
Dem Punkt wäre mein Auto Müll.
Also das sind so ewig lange Ansagen und dann denkst du so, könnt ihr nicht wenigstens das Hörbuch im Hintergrund pausieren? Ich habe jetzt gerade ein halbes Chapter verpasst. Deswegen habe ich die Stimme ausgemacht. Ich habe auch, seit ich die Stimme ausgemacht habe, jedem Beifahrer die Anweisung gegeben, du musst mich jetzt lotsen, du musst mir sagen, wenn ich dass ich die Ausfahrt nicht verpasse, weil ich habe auch schon ein, zwei Mal eine Ausfahrt verpasst, aber dieser Trade-off ist es mir wert, weil diese Stimme ist einfach nur extrem nervig. Und stell dir mal vor, du hast das, wenn du DVDs guckst, wenn du Filme guckst und da quatscht dir jemand dazwischen.
Nee, ich bin da komplett auf deiner Seite. Ich war ja sogar auch schon mal auf einer Fahrt dein Navi und da haben wir auch Ausfahrten verpasst, weil ich so schlecht das gemacht habe. Aber ja, nee, ich fand das auch immer nervig, die Navi-Stimme. Manchmal hilft sie, aber meistens hört man, aber bei mir waren es keine Hörbücher, sondern Podcasts. Und das ist dann nervig. Ich denke mir auch mal so, macht's doch, gib mir einen präzisen Modus. 500 Meter links. Schrei mich einfach schnell an. Sag's kurz rein, dann verpasse ich zwei Wörter im Podcast und das ist cool. So. Achtung, 500 Meter links. Jetzt, go! Und weiter geht's mit dem Podcast. Naja, das kommt noch. Das kommt in der Zukunft dann. So.
Oder erschreckst dich dann voll und verreißt das Lenkrad, weil du so neben der Ausfahrt angeschrieben wirst. So, rechts!
Ah! ich hätte gern das Schrei-Navi. So. Ich nehme an, dann willst du die restlichen Sachen noch für die nächste Episode aufsparen?
Ja, aber um das Thema noch rund abzuschließen, noch eine kurze Servicemeldung für jemanden, der auf so knuffige Grafik steht, die erinnert so ein bisschen an sieht so ein bisschen aus wie Mr. Poopy Butthole aus Rick and Morty. Und zwar heißt das Spiel Ship of Fools. Es ist halt so ein ganz normales Adventure-Game, wo du halt Inseln lootest und mit deinem Schiff fährst und dich gegen Leute bewährst. Das ist so.
Hä, das hört sich jetzt wieder super.
So ein Side-Scroller.
Das hört sich voll cool an. Das packst du jetzt hier ans Ende oder was? Wie heißt das?
Ship of Fools.
Ah, okay. Ship of Fools. Geil, ja, das gucke ich mir auch nochmal an. Das hört sich gut an. Gut, dann hinterlass uns gerne ein Like und abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also das hilft uns sehr, jede Bewertung hilft, jede
Nachricht. Empfehlt uns weiter.
Ja, empfehlt uns. Das hilft am allermeisten, wenn ihr einfach sagt, ich kenne einen geilen Gaming-Podcast. Aber voll verpixelt ist auch okay, hört da lieber mal rein.
Rasiert eurem Hund einen QR-Code zur voll verpixelt Website auf den Kopf und geht mit ihm in der beladesten Fußgängerzone Gassi.
Ich würde sagen, druckt den einfach aus und haltet das Schild hoch und verunstaltet nicht euren Hund, aber wenn Johannes das so empfehlen möchte, Ich distanziere mich davon. Ja. Ich finde, jeder guter Podcast endet davon, dass sich die Hosts voneinander distanzieren am Ende. Ja,
ich habe auch keinen Bock mehr, mit dir zu arbeiten. Wir haben jetzt so viel geteasert für die nächste Folge, die wird einfach nie kommen.
Die wird nie kommen. Und nein. Dementsprechend, bis bald.
Ja, tschüss. Tschüss, Felix.